Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
In der Medizin geht es ja eigentlich immer darum, Leben zu verbessern und zu verlängern. Heute soll es ja um das genaue Gegenteil gehen tatsächlich. Und Claudia, du bist Ärztin und begleitest Menschen unter anderem dabei, das Leben tatsächlich zu beenden. Gab es da einen entscheidenden Punkt in deinem Leben, warum du gesagt hast, das ist das, was du unter anderem machen möchtest?
Ja, tatsächlich, wenn man lange Jahre in der Praxis tätig ist, dann sieht man ja auch viel Leid. Und man erlebt, wie Menschen, die noch richtig im Leben standen, als man sie kennenlernte, plötzlich altern, krank werden, immer schlimmer krank werden und bis der Tag kommt, wo sie sich nicht mehr selber helfen können. Also wo quasi das intakte Leben zerbrochen ist und in ein Dahinsiechen gleitet. Und da habe ich oft überlegt, mein Gott, diese armen Menschen sind von der Krankheit gezeichnet und leiden. Und wie lange soll das Leid gehen? Und wenn du dann gerade als Hausärztin die Leute visitierst und Hausbesuche machst und der Wunsch vom Patienten kommt, ach, haben sie jetzt nicht die Spritze mitgebracht, die mich ins Jenseits schickt, dann macht das ein ganz komisches Gefühl. Und dann denkst du, oh Gott, es tut mir einfach unendlich leid, der hat hier seine zig Medikamente auf dem Medplan. Eigentlich möchtest du es absetzen. Die Angehörigen wollen das nicht. Und du gehst dahin, fühlst dich da 20 Minuten unwohl und gehst wieder und hinterlässt einfach einen Menschen in seinem Leid und kannst aber nicht helfen. Und viele Jahre war das in Deutschland ja einfach nicht erlaubt. Und als dann die Zeit kam, wo einfach die Sterbehilfe erlaubt wurde, da hat mir das schon ist dieser Gedanke in mir gewachsen, dem einen oder anderen könnte man eigentlich helfen. Also so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Aber eine gewisse indirekte Sterbehilfe machen wir als Ärzte ja schon auch, indem wir im Krankenhaus mal Maschinen abstellen oder indem wir auch eben Dosen an Medikamenten spritzen, die das Hinübergleiten in den Tod erleichtern, ne, bei Infaustenprognosen. Und das hat mich ja nun schon viele Jahre begleitet. Und eben auch so in der Praxis.
Was ist das, also gerade die Situation, die du jetzt am Anfang beschrieben hast, was ist das für ein Gefühl? Ist das Hilflosigkeit oder wie kann ich das greifen?
Also eigentlich ist es ja eine Ohnmacht. Also wir sind ja eigentlich angetreten, weil wir helfen wollen. Und als wir angefangen haben, uns für die Medizin zu interessieren, da haben wir ja alle gedacht, ja, wir helfen, wir möchten unbedingt Leben retten, ne? Und mit dem Eid des Hippokrates versprichst du es ja auch. Du sagst, ich versuche alles zu tun, um dieses Leben zu retten. Und in dem Moment, wo man dann jung ist und auch gar nicht so ans Sterben denkt, ist das Thema weit weg. Und das ist ja dann dir auch wahrscheinlich so gegangen, wenn man dann doch auf Intensivstationen arbeitet oder Menschen länger begleitet und Krankheiten erlebt, dann erlebst du halt auch das erste Mal, wo jemand eben vor deinen Augen stirbt, ne? Entweder in der Rettungsstelle, ne, im Schockraum oder aber auch auf Station. Also ich habe das oft erlebt als Assistenzärztin und war auch wirklich immer sehr, sehr berührt. Habe auch manchmal das ein oder andere Tränchen vergossen mit dem Menschen, der da dann ging. Oder wenn du dann zu einem Totenschein gerufen wurdest, dann ist das eine bedrückende Situation. Und am nächsten Tag, nach dem Ende des Dienstes, wenn du das Krankenhaus verlässt und weiß ich nicht, auf dem Wirtschaftshof alles so seinen geregelten Gang geht, dann denkst du, oh, Moment, vor 3 Stunden stand ich gerade am Bett der Patientin oder des Patienten und habe den Tod festgestellt und jetzt geht ja alles so weiter und das macht ja was mit uns. Und das erleben wir dann im Laufe unserer beruflichen Tätigkeit ja immer öfter. Und es ist nie so, dass man sich daran gewöhnt. Das ist immer was Besonderes. Und mich hat das halt schon auch immer sehr tief berührt und gerade dann, als ich in die Praxis gewechselt bin, habe ich ja angefangen, Menschen über Jahre zu begleiten und habe halt das Altern ganz anders wahrgenommen. Und ja, es ist das Gefühl der Ohnmacht, würde ich sagen. Du stehst da und kannst halt nicht dieses Leiden beenden, weil du es auch nicht darfst.
Gab es da so einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich damit aber anfangen, jetzt mache ich das?
Ja, es gab einen Moment, ich hatte eine Patientin, die eben wirklich so in ihren 90ern mich gefragt hat, weil die war eine Patientin ohne Angehörige, die hatte keinen Mann, keine Kinder und die hat immer davon geträumt, ihrem Leiden, also wenn sie dann so leidet, ein Ende bereiten zu wollen und die wollte immer in die Schweiz. Und diese Patientin hatte eine ganz, ganz schwere Arthrose. Also die konnte eigentlich sich nicht mehr bewegen, war aber vom Kopf her total klar und hat oft davon gesprochen. Die kam dann immer zu mir in die Praxis noch, ne, erst mit Rollator, dann mit dem Rollstuhl, hatte ihre Pflegenden, ihr Pflegedienst und hat aber immer gesagt, ah, aber Sie, Frau Doktor, Sie bleiben bei mir bis zum letzten Stündlein. Und ich mochte die, weil das eine ganz, ganz kluge Frau war und ich habe ihr einfach versprochen, in meinem Leichtsinn, ja, ich helfe ihnen. Und dann gingen halt die Jahre ins Land und es gab es halt in Deutschland nicht. Und dann war der Plan von ihr, dass sie in die Schweiz gehen wollte. Weil sie
und
gesagt,
da war das erlaubt?
Da war das erlaubt. Mhm. Da ist es schon viele Jahre erlaubt. Und dann habe ich halt gesagt, naja, okay, und dann fahre ich halt mit ihnen mit in die Schweiz. Also sie hatte einen Antrag gestellt bei der Dignitas in der Schweiz. Und es dauert, bis da alle Formularien sind. Und da hatte ich ihr halt versprochen, ich fahre da mit. Dann kam aber Corona, ne, und dann war die Zeit, wo man ja gar nichts machen konnte. Und dann, ich glaube 2020, wurde die Sterbehilfe in Deutschland zugelassen. Und 2021 hat die Patientin dann in Deutschland den Antrag gestellt. Und dann dauert das ja, man muss wirklich Mitglied werden bei der Dignitas. Du musst Gutachten schreiben, du brauchst auch ärztliche Gutachten, dass eben wie soll man sagen, also dass es einfach altruistische Gründe sind, also keiner hat da irgendwie einen Benefit dran und das muss alles nachgewiesen sein und dann prüfen die Leute von der Dignitas und dann kannst du als Arzt halt sagen, okay, ich begleite meine Patientin und so haben wir das dann auch geplant und tatsächlich am 30. Dezember 2022 hatte sie sich ihr Sterbedatum ausgesucht und damals war sie dann 98. Und hatte halt gesagt, ich sehe einfach keinen Sinn mehr in meinem Dasein. Also ich bin nur noch dazu da, Essen aufzunehmen und Essen wegzubringen. Meine Augen sind so schlecht. Ich sehe draußen die Jahreszeiten nicht mehr. Ich kann meine Zeitung nur noch mit der Lupe mühsamst lesen. Fernsehen geht nicht mehr. Und sie sagte, mein Leben ist so eingeschränkt, ich möchte nicht mehr. Und da ich das ihr nun als Hausärztin versprochen hatte, bin ich da so reingerutscht und war auch furchtbar aufgeregt. Muss ich echt sagen, es war für mich ein ganz, ganz komisches Gefühl, an dem Tag dahin zu fahren. Aber da war das eben für mich so die erste Erfahrung, der Patientin tatsächlich zu helfen, zu sterben. Und ja.
Boah, ich kann mir das nur vorstellen. Also gerade wenn ich schon nur darüber nachdenke, ja, ich hab früher im Rettungsdienst gearbeitet und ich habe einige Leute reanimiert, ich habe viele Leute sterben sehen, aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, ob du dich so lange damit auseinandersetzt davor, ob du das quasi planst und du aktiv bewusst mit dabei bist. Also wenn ich schon darüber nachdenke, glaube ich, geht mein Herzfrequenz gerade schon so 5-6 Schläge höher und mir wird warm so langsam. Ja. Das schon ist schon, also lass uns vielleicht nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen, weil ich glaube auch für mich, also ich wusste nicht, dass das tatsächlich, bevor wir über das Thema geredet haben, dass das in Deutschland zugelassen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so unter vorgehaltener Hand passiert ist und ob das einfach nicht groß breit getreten wurde oder ob das während vor Corona passiert ist und deswegen während allem untergegangen ist so ein bisschen. Für mich ist das jetzt total neu. Also klar, ich weiß das jetzt erst seit 2 Wochen, seitdem wir über das Thema diskutieren. Aber vielleicht nimmst du uns nochmal ganz kurz so ein bisschen mit. Was versteht man überhaupt unter Sterbehilfe und diesem assoziierten Suizid quasi?
Also Sterbehilfe ist eigentlich in Deutschland verboten gewesen. Also das muss man sagen, in der Schweiz ist Sterbehilfe erlaubt, weil es dort, das ist auch kein Gesetz, sondern, oder steht es immer, da könnte ich ja mal ganz kurz nachgucken.
Wie du willst, also du hast ja ganz viele Sachen vorbereitet.
Ganz kurz nachgucken, weil das ist wirklich interessant. Also die gesetzliche Grundlage in der Schweiz ist halt ein zentraler Paragraph. Also die haben im Prinzip im Strafgesetzbuch einen Artikel 115 und der regelt, dass die Beihilfe zum Suizid nur dann strafbar ist, wenn irgendwelche selbstsüchtigen Motive vorliegen. Also das ist etwas, was wir in Deutschland halt nicht hatten. Und ich glaube, in den Niederlanden ist es genauso geregelt. Also wenn man nachweisen kann, dass du eben keine selbstsüchtigen Motive hast, nicht auf ein Erbe spekulierst oder aber die Person sich möglicherweise auch das Leben nicht mehr leisten kann. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn einer so alt wird. Er muss ja irgendwie noch wo wohnen oder ein Pflegeheim bezahlen oder so. Also es dürfen keine derartigen Motive vorliegen. Dann ist das in der Schweiz erlaubt. Und in der Schweiz ist es eben so, dass nur die aktive Sterbehilfe, also ein Töten auf Verlangen, ist verboten. Ein assistierter Suizid ist erlaubt. Und da muss man halt sagen, in der Schweiz müssen die Patienten, aber genauso wie in Deutschland, die Handlung per se selbst durchführen. In Deutschland war das so, dass es eben nur ein Recht auf Selbstbestimmung gibt. Also im Grundgesetz steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da muss man natürlich definieren, was ist die Würde? Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Was ist würdevoll im Alter? Und dann hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2020 eben ein entscheidendes Urteil abgelegt und hat gesagt, ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat jeder. Aber auch hier in Deutschland muss es so sein, dass du eben angebunden bist an einen Sterbeverein. Das ist ja die Dignitas. Und dass du eben auch hier eine klare Regelung hast, dass ein assistierter Suizid nicht strafbar ist. Aber der Patient muss natürlich noch in der Lage sein, das selber zu vollziehen. Also auch nicht, als Arzt ist man jetzt nicht derjenige, der dann den Drei-Wege-Hahn umdreht und die tödliche Infusion einlaufen lässt, sondern du bereitest das vor, aber der Patient muss es eben noch können. Ja, und in Deutschland ist es aber alles trotzdem so ein bisschen immer noch eine rechtliche Grauzone und unterliegt vielen, vielen Regularien, die erfüllt sein müssen, bevor das dann quasi ablaufen kann.
Ich habe nämlich tatsächlich auch mal so ein bisschen rumgeguckt, so nach Menschenrechten und Co. Und der erste Punkt, beziehungsweise kam gar nicht von mir, sondern von Laura, von meiner Frau. Menschenrechtspunkt 1 ist, du hast das Recht auf Leben und auf Freiheit. Das heißt, man hat das Recht auf Leben, aber gleichzeitig nimmst du dir ja das Recht auf Leben, indem du quasi diesen diesen Tötungsakt quasi ja vollziehst, weil du hast damit ja nicht mehr das Recht auf Leben theoretisch, hast aber ja eigentlich das Recht auf Freiheit und damit ja das, was du gerade eben gesagt hast, nämlich dass du selber bestimmen kannst, ob du lebst oder eben nicht oder wann du aus dem Leben herausgehst, ist ja so ein bisschen widersprüchlich irgendwie tatsächlich in sich. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser Punkt, was es so kompliziert macht. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz praktisch aktiver und passiver, also wenn du das jetzt nehmen würdest anhand von einer Infusion, was läuft dann ein? Also ja nicht Kaliumchlorid, sondern Morphine.
Tiopental,
okay. Das heißt, eine Infusion wird angehangen und aktive Sterbehilfe wäre jetzt, du sorgst dafür, dass das Tiopental in die Vene läuft.
Genau.
Und passiv ist, du drehst nur den, also du machst nichts, du schließt es an und der Patient muss dann dafür sorgen, dass es selber in den Arm reinläuft.
Genau. Also tatsächlich ist es so, dass du mischst das als Arzt, du mischst die Dosis an und es ist eine Infusion und dann wird erst eine Kochsalzlösung angehängt und dann wird gewechselt auf das Tiopental, aber da ist erstmal noch Kochsalz drin und das heißt, der Patient muss in der Lage sein, entweder den Drei-Wege-Hahn umzudrehen oder es gibt auch so Brettchen, wo ein Hebel ist, also viele, die sehr atrotische Finger haben, sehr geschwächt sind, die müssen irgendwie versuchen, diesen Hebel umzulegen. Und die Leute von der Dignitas, die üben das mit den Menschen auch. Aber tatsächlich darfst du nicht den Hebel legen. Ne? Und in der Schweiz ist es anders, da wird häufig was getrunken. Die nehmen, glaube ich, auch irgendein Barbitural, Pentobarbital, die trinken das, was aber nicht so hundertprozentig sicher ist wie eine Infusion. Ne, und es ist nicht einfach, auch überhaupt die ganze Abfolge ist nicht einfach. Aber nochmal zurück zum Thema Menschenrecht oder Freiheit und Leben. Hier geht's ja darum, ich möchte in Würde leben. Und was ist denn eine Menschenwürde? Ne, je nachdem, wo du hinguckst in die Welt gerade, da leben ja viele Menschen nicht würdevoll. Aber das muss man ja im Einzelfall unterscheiden können. Ne? Was möchtest du im Alter ertragen? Ja, viele sind ja bereit, unfassbare Einschränkungen zu ertragen. Und viele sagen halt, nee, wenn ich an den Punkt komme, ja, zum Beispiel querschnittsgelähmt zu sein, ja, oder ja, irgendeine andere schlimme Erkrankung zu haben, dann ist das für mich nicht mehr lebenswert. Und das muss man natürlich sehr sauber voneinander trennen und gucken, in dem Einzelfall auch ganz differenziert, aus welchem Grund will jemand sterben. Und meine Patientin, das war wirklich, also ich sage dir, dass mir auch das Herz in die Hose gerutscht, die war 98, völlig klar, die hat wirklich für sich beschlossen, ich möchte nicht mehr nur noch eben für die Essensaufnahme und Abgabe leben. Ich kann nichts mehr hier machen. Ich möchte würdevoll sterben. Und sie hat das inszeniert. Und sie hat, während die Infusion einlief, hat sie Goethes Nachtlied rezitiert. Und zwar ohne einen Fehler. Und ich stand daneben, ich habe ihre Hand gehalten. Sie hat das selbst umgelegt. Und sie hat das komplett klar aufgesagt. Mir liefen die Tränen. Ja, und dann schlafen die Patienten ein. Also es ist auch ein sehr sanftes Sterben. Sie schlafen ein und durch diese hohe Dosis dieses Narkosemittels ist dann halt innerhalb von 3 bis 5 Minuten steht das Herz. Also ich finde, es ist eigentlich, also das kriege ich immer noch Gänsehaut, ja, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr schönes Sterben, wenn jemand das so für sich plant. Und das war eben so meine erste Erfahrung und hat mich so berührt, umgehauen, geflasht, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich bin dann natürlich noch lange da geblieben, weil in Deutschland muss dann die Kriminalpolizei kommen, die müssen eine Todesschau machen, und man muss dann alle Bestimmungen einhalten, aber als ich dann da nach 2,5 Stunden aus der Wohnung ging, ich weiß auch nicht, es war für mich irgendwie so krass, ja, es war eine Erfahrung.
Aber was ist das? Ist das Trauer? Ist das Freude, Erleichterung? Also was ist das,
alles,
was man fühlt?
Timo, ich glaube, man fühlt irgendwie alles. Man denkt sich so, wow, eigentlich ist es die beste Art zu sterben, wenn ich sagen kann, ich möchte das jetzt an dem Tag, weil ich weiß, mein Leid hat dann ein Ende. Also ich finde das aber auch krass, das überhaupt zu bestimmen, zu sagen, an dem Tag ist das so. Aber in dem Moment habe ich eigentlich gedacht, wie gut, dass es jetzt mittlerweile diese Möglichkeit in Deutschland für viele gibt, weil ich kenne ja auch die andere Seite. Also ich habe jahrelang Altenheime betreut, fürchterlich, und bin da durchgelaufen und stand vor den Betten, wo die Leute mit ihren Kontrakturen lagen, eigentlich gar nichts mehr mitbekommen haben, Tag ein, Tag aus, über Jahre eigentlich nur darauf gewartet haben, dass sie sterben. Und es Diskussionen gab, wenn ich als Hausärztin Medikamente absetzen wollte. Ja, also ich bin aus einem Heim, bin ich quasi so ein bisschen weggeschickt, kann man nicht sagen.
Also du wurdest rausgeschmissen, ja.
Ja, du kannst auch sagen, ja, ich wollte es jetzt, ja, ich wurde eigentlich rausgeschmissen oder als Ärztin nicht mehr gerne gesehen, weil ich einfach Medikamente reduzieren wollte. Ne? Und ich gesagt, das macht jetzt hier keinen Sinn, noch das Statin und das ASS zu geben. Wir sollten die Medikamente reduzieren. Und da haben die Angehörigen sich über mich beschwert und gesagt, nee, die Ärztin wollen wir jetzt aber nicht mehr. Ja, und insofern habe ich dann den Heim ein bisschen in den Rücken gekehrt, weil ich es einfach auch unwürdig finde.
Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du eben gesagt hast, dass in der Medizin eigentlich immer darum geht, das Leben irgendwie zu verlängern. Aber es wird ja viel zu wenig darüber gesprochen, zu welchen Bedingungen, beziehungsweise wie sollte dieses Leben danach ja auch aussehen. Das ist das, worum es eigentlich dir geht, oder?
Ja, also wir alle leben ja in diesem aktuellen Langlebigkeits-Hype. Wir alle reden von Longevity, alle wollen total super gesund, möglichst sehr, sehr alt werden. Aber mal ganz ehrlich, wir müssen ja alle sterben. Also irgendwann müssen wir sterben. Und das Sterben ist genauso echt wie das Geborenwerden. Und es ist da und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und es ist ein furchtbares, trauriges Thema, weil es eben endlich ist. Aber unser Leben ist endlich. Aber man muss sich schon darüber Gedanken machen, ja, wenn ich mich jetzt so sportlich benehme, wenn ich alles an Nährstoffen nehme, wenn ich versuche, möglichst keine Krankheit zu kriegen, wie lange will ich denn leben? Und wie will ich denn irgendwann mal sterben? Also wir müssen schon uns irgendwie mal darüber Gedanken machen, wer begleitet das am Ende und wie soll das gehen? Also ich möchte jetzt nicht unbedingt über Monate leiden. Ich möchte auch nicht nach einem schweren Unfall irgendwo ein Leben in einer Situation verbringen, wo ich mich nicht mehr selbst versorgen kann. Also für mich ist der totale Albtraum ein hoher Querschnitt. Ja, das finde ich total furchtbar und trotzdem gibt es Menschen, die den Lebensmut haben, auch so ihr Leben zu verbringen? Das ist ja sehr individuell. Ne? Aber für mich wäre, glaube ich, das ist eine ganz, ganz krasse Situation, wenn ich mich nicht mehr bewegen könnte. Ne?
Was sind das für Menschen, die so einen, also du hast jetzt drei Menschen, wenn ich es richtig im Kopf habe, begleitet.
Mhm.
Was sind das für Menschen? Also mir kommt da, du hast gerade gesagt, es ist ja so ein total trauriges Szenario oder auch etwas, wo, also wenn ich mir das jetzt vorstellen müsste, ich bin vor 6 Monaten Papa geworden, dass ich mir jetzt Gedanken über das Sterben gerade machen würde, das ist ein Gedanken, da kriege ich direkt ein Kloß im Hals gefühlt. Aber was unterscheidet diese Menschen, vor allem diese Frau, von der du gerade eben, nennen wir sie jetzt mal Katrin einfach, ohne ihren direkten Namen zu benutzen, für mich wirkt es eher total mutig und erleichternd. Für mich wirkt das auch so wie so eine totale Kontrolle, die die ausüben können. Was unterscheidet diese Menschen, die das bewusst für sich entscheiden im Vergleich zu denen, die das nicht machen? Also es wird ja ein bestimmter typischer Typ Mensch sein, der das entscheidet, oder?
Also bei der Patientin war das so, ich meine, das war ganz klar das Alter. Also wenn du 98 Jahre alt bist und eigentlich auch keine Angehörigen hast und keinen Sinn mehr hast, auf dieser Welt zu sein, dann kann ich das total nachvollziehen. Also weil, ich meine, vielleicht hätte der liebe Gott sie ein halbes Jahr später geholt. Vielleicht aber auch erst 3 Jahre später. Also du weißt es ja nicht. Vielleicht, ne? Aber es gibt eben auch ganz krass andere Fälle. Also der andere Fall, von dem ich dir erzählen kann, war ein junger Mann, der war 32. Und als die Anfrage kam über die Dignitas, ob ich das übernehmen würde, da habe ich echt geschluckt. Dachte ich, oh Gott, 32. Ich meine, das ist echt jung. Und dann habe ich die ganze Krankengeschichte gelesen. Und der hatte halt eine Muskeldystrophie Typ Becker und hat quasi schon im Kindesalter, also mit 6, 7 Jahren, plötzlich Auffälligkeiten gehabt. Also der konnte nicht mehr Fahrrad fahren. Ne? Der hatte ein Muskelversagen. Und letztendlich vom 7. Lebensjahr bis zum 32. hat der damit leben müssen, dass sein Körper regelrecht verfällt. Also die natürliche Todesursache, also natürlich in Anführungszeichen bei so einem Muskelschwund, ist ja, dass das Atemversagen irgendwann kommt. Ne? Und du musst dann quasi zu diesen Patienten hinfahren und erstmal mit denen reden und dich davon überzeugen, ist das jetzt wirklich deren Wunsch? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wie zum Beispiel eine schwere Depression, die man ja logischerweise dann auch irgendwie hat? Ne? Also wenn ich so krank bin, dann ist ja auch schnell mal ein Arzt dabei und sagt, ja, depressiv. Ja, aber das wäre zum Beispiel ein Grund, warum du es nicht machen darfst. Aber die Hausärztin von diesem Patient, es war ja jetzt nicht ich, sondern ich wurde nur von der Dignitas dazu gerufen, die hat ihm halt attestiert, dass er keine Depression hat, dass er einfach nur einen Weg gegangen ist, der jetzt dazu geführt hat, dass er nichts mehr bewegen kann außer seiner Hand. Also er konnte wirklich gar nichts machen, außer die Hand auf dem Joystick bewegen, noch so ein bisschen am Computer spielen. Der war vom Kopf her klar, aber der ganze Körper war verfallen. Und als ich da das erste Mal war, Timo, da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, das ist furchtbar, ja, das ist ja ein so junger Mensch, aber der hat einfach diesen Entschluss gefasst. Wir haben da auch mit der Familie gesprochen, ja, die Mutter, die kenne ich, die ist mittlerweile dann auch meine Patientin geworden. Die müssen natürlich dann mit dieser Entscheidung des Sohns auch leben, was auch nicht einfach ist. Und der hat aber gesagt, er möchte nicht darauf warten, bis er nicht mehr atmet. Es ist jetzt schon so belastend, dass er sich waschen lassen muss. Es gibt keine Grenzen mehr. Ne? Und muss man sich ja auch vorstellen, solche Leute, die sind so hilflos und noch so jung, haben so vieles im Leben noch nicht erlebt. Aber der war ganz klar, hat den Antrag gestellt, hat alle Gutachten durchlaufen und hat dann eben gesagt, so hier, ich glaube, es war der 10.3.24, jetzt möchte ich sterben. Und das war für mich auch wirklich eine krasse Erfahrung. Danach habe ich dann auch erstmal jetzt aufgehört damit. Muss ich auch sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt stets und ständig mache. Da hatte ich ja auch noch diese kassenärztliche Praxis und hatte viele Weiterbildungen. Und da habe ich erstmal der Dignitas auch gesagt, ich stehe jetzt nicht zur Verfügung, weil das jedes Mal aufs Neue dich natürlich total auffühlt. Und es kamen ein paar andere Anfragen dann auch, die ich jetzt erstmal abgesagt habe, weil man das auch, also ich als Ärztin muss das erstmal verarbeiten. Und dieser junge Mensch, das war schon furchtbar. Und du siehst halt, es gibt in jedem Lebensalter Menschen, die unheilbar krank sind. Und die einen überlassen das ihrem Schicksal. Und die anderen sagen halt, ich möchte ein selbstbestimmtes Sterben zum Zeitpunkt X. Und ja.
Du hast gerade gesagt, das ist was einen nachvollziehbar auflöst. Also mich löst gerade schon auf, das nur zu hören und mit dir da so intim drüber reden zu können. Ist das was, wo man als Arzt oder als Ärztin dann auch irgendwie psychologisch betreut wird? Oder ist das was, wo man sich dann eine psychologische Betreuung holt oder sucht?
Also ich glaube, dass es Ärzte gibt, die das vielleicht bräuchten, ja. Aber tatsächlich, bei mir ist es so, dass ich ganz viel Gedanken mir schon übers Sterben gemacht habe. Also auch einfach innerfamiliär, weil also mein Vater war Waisenkind. Und mein Vater hat halt sehr früh angefangen, mit uns auch über dieses Thema zu sprechen. Also es ist kein Tabuthema. Während zum Beispiel in der Familie von meinem Mann, da wird über das Sterben und über Krankheit so ganz ungern gesprochen. Also ich glaube, das ist auch etwas, wo vielleicht viele Menschen einfach eine unheimliche Hemmschwelle haben, weil es ja so ans Herz geht. Ne? Und weil, was bleibt einem am Ende des Tages übrig? Man weint halt und ist ganz traurig, weil es eben so unwiederbringlich ist. Und wenn ich manchmal denke, ich könnte jetzt vielleicht in kürzester Zeit meine Eltern verlieren, dann wäre das auch ganz furchtbar. Aber wir haben da eben sehr oft drüber gesprochen. Und wenn man Arzt ist oder Ärztin ist, dann sind wir tagtäglich damit konfrontiert. Und eine psychologische Begleitung finde ich immer gut. Ich finde das sowieso, man sollte da Hand in Hand arbeiten. Ich für mich brauchte das jetzt nicht, weil ich eben ein familiäres Setting habe und bin bei der 98 Jahre alten Patientin, bin ich sofort zu meinen Eltern danach gefahren, habe das erzählt. Und bei dem jungen Mann halt nach Hause zu meinem Mann. Und die können ja das nicht empfinden, was ich empfunden habe. Also du kannst das ja dann nur wie so ein Zuschauer quasi dir anhören. Aber meine Gefühle sind ja meine Gefühle. Und so wäre es ja auch beim Psychologen. Also der kann das versuchen, mit mir aufzuarbeiten und mich fragen, was hast du da gefühlt? Ja, was habe ich gefühlt? Ich totale Trauer. Ich habe mitgefühlt mit der Mutter. Und irgendwie war ich ja nervös und getoucht und all das. Aber es hat mich auch gefreut, dass ich helfen konnte. Also ich habe ihm ja geholfen, diesem Leiden ein Ende zu bereiten. Also du hast ja sehr wohl auch was Ärztliches getan. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst an irgendwelche Krieger, denk an die ganzen, was weiß ich, egal, ja, Krieg einfach, haben wir ja genug auf der Welt. Und da gibt's bestimmt auch Freunde, die zusammen an der Front sind und der eine wird schwer verletzt und der andere erlöst seinen Freund. Also ich glaube, dass da gerade aktuell auch sehr viele ja ganz ungewollt gezwungen sind, Sterbehilfe zu leisten, wenn du mal so drüber nachdenkst. Und wir haben es jetzt halt als Ärzte ja irgendwo gelernt, will ich gar nicht sagen, aber du weißt ja schon auch, wenn du einen Krebspatienten hast mit einer fürchterlich infausten Prognose und der liegt dann die letzten Tage palliativ auf der Station, dann bist du ja auch bereit und sagst, ich will, dass er zumindest keine Schmerzen hat und gibst Morphium und Morphium und Morphium. Naja, und das erleichtert ja schon auch ein bisschen den Weg und ist ja eigentlich auch eine indirekte Sterbehilfe. Und das ist ja auch erlaubt, weil was soll der Mensch sich so doll quälen, ne? Aber ist alles so ein bisschen eine rechtliche Grauzone natürlich. Dafür gibt's ja auch die Patientenverfügungen, die aber dann mitunter manchmal nicht hervorgekramt werden. Aber es ist schon alles in allem ein Thema, wo ich sage, psychologische Unterstützung finde ich total wertvoll, ja.
Wie lange dauert so ein Prozess? Also ich glaube, man kann sich das jetzt gerade so wirklich rein praktisch gar nicht vorstellen. Also nimm uns da mal kurz mit. Du hast irgendwann diese Anfrage bekommen. Also bei dem einen Fall war es ja so, dass das über deine Patientin kam und du hast das dann wahrscheinlich initial eingeleitet mit der Dignitas. Und bei dem anderen war es so, dass die dich ja kontaktiert haben. Also wie liegen dann da, du kriegst den Kontakt und dann zwei Wochen später passiert das? Oder ist das so ein Prozess von 3 Jahren bei dem, was da alles geprüft werden muss? Ich kann mir jetzt ja nur vorstellen, da kann ja auch ziemlich viel Schindluder betrieben werden, theoretisch. Dass, wie du eben gesagt hast, dass das jemand mit irgendeinem monetären Aspekt ausnutzen würde. Und was ich tatsächlich auch super schwierig finde, ist eigentlich so eine zweite Frage schon, aber ich sage es jetzt trotzdem, ist, und du hast das eben so beiläufig mal kurz erwähnt, so ich kenne das ja aus diesem Kontext mit Eisenmangel und Co., die Leute haben ja, also es ist ja ein Unterschied, ob du jemandem diese Sterbehilfe oder diesen Suizid verwehren würdest, weil er eine Depression hat, weil du dann sagen würdest, der ist psychisch nicht richtig zurechnungsfähig, oder ob diese Person wegen der Zustände, die dort sind, an einer Depression leidet und deswegen sagen möchte, ich möchte das nicht mehr, weil dieser Zustand sich in dem Rest meines Lebens ja auch nicht mehr, das sind ja, ist ja genau der gleiche Fall. In beiden Fällen wäre eine Depression da, aber es ist ja eine völlig unterschiedliche Interpretation. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Aber also erstens mal ist das natürlich nicht mal eben so gemacht. Also Fakt ist, nicht ich stelle einen Antrag, sondern die müssen erstmal Mitglied bei der Dignitas werden. Und die sind ja wirklich...
Also die Patienten
selber. Die Patienten selber müssen Mitglied werden. Und dann kommen die Angestellten der Dignitas und prüfen die Fälle. Also das ist jetzt wirklich etwas, der Depressionen und psychiatrische Erkrankungen sind ausgeschlossen. Das heißt, das ist auch genau der, über den Punkt habe ich heute Morgen noch mit meinem Mann gesprochen, weil sein Vater ist vor 2 Jahren an den Folgen seiner Demenz gestorben. Also für den wäre das keine Option gewesen. Also dass ein Dementer oder jemand, der eben so schwer psychiatrisch erkrankt ist, der wird ausgeschlossen. Also da muss viel früher was laufen. Aber die, die jetzt zum Beispiel in Fauste Prognosen haben, eben Krebspatienten oder das Alter oder eben solche Erkrankungen wie MS, ne, oder jetzt diese Muskeldystrophie, dann stellen die einen Antrag und die Mitarbeiter der Dignitas prüfen das Gesuch. Also du stellst ein regelrechtes Sterbegesuch, so heißt das auch. Und dann reden die Mitarbeiter mit den behandelnden Ärzten und da müssen natürlich alle Gründe für eine Depression, wie zum Beispiel, klar, ein Eisenmangel, eine Schilddrüsenunterfunktion, das muss erstmal ausgeschlossen sein. Also das ist nicht einfach, so ein Weg. Also es muss wirklich ganz klar geprüft werden, ob irgendwas zu behandeln wäre, ne? Weil es gibt ja auch wirklich die Leute, die einfach so chronische Schmerzen haben und dann vielleicht noch nie eine suffiziente Schmerztherapie hatten. Und wenn die dann eine richtig gute Schmerztherapie haben, dann leben die auch gern noch ein paar Jahre weiter, ne? Also das muss man natürlich abwägen und das wird aber auch sehr genau geprüft. Und es gibt auch die Fälle, das hatte ich auch eine, die tatsächlich auch an MS erkrankt ist, die ein Sterbegesuch gestellt hat, die auch mit mir die Gespräche geführt hat, aber die das dann erstmal nochmal ad acta gelegt hat, ne? Die gesagt hat, nee, sie ist doch noch nicht so weit. Also das sind wirklich Einzelfälle, aber trotzdem muss man sich das ja überlegen und deshalb nochmal auf diesen Longevity-Thema zurück. Also ich sehe das jetzt bei meinen Eltern, die sind, weiß ich nicht, über 60 Jahre verheiratet, die hängen wie Patt und Patterchen aneinander. Ja, und was ist denn, wenn da jetzt einer geht, wie geht's dann dem anderen? Und die versuchen alles, um relativ gesund im Alter jetzt zu sein, machen jeden Tag Sport, gehen 2-mal die Woche ins Gym und so weiter, machen die alles noch. Meine Mama ist deutlich gebrechlicher als mein Vater. Also wenn ich jetzt so entscheiden müsste, wahrscheinlich würde sie eher gehen, aber das wäre für ihn auch furchtbar, umgekehrt auch. Also wenn die beiden irgendwann sagen, so ich will jetzt nicht älter als 100 werden oder 95, ich könnte das verstehen. Ich könnte verstehen, dass der eine nicht ohne den anderen bleiben möchte. Ne, und da ist halt die Frage, wie würde das laufen? Würden die dann eben auch ein Gesuch stellen oder verzichtet der eine auf den anderen? Also ich finde, es ist super schwierig, über dieses Thema zu reden, weil ich auch für mich könnte mir jetzt ein Leben ohne meinen Mann gar nicht vorstellen. Und jetzt müsste es natürlich auch weitergehen. Das sind so Themen, über die man ungern spricht.
Ich glaube, hart und salopp formuliert, und das soll jetzt gar nicht irgendwie unethisch wirken oder so, aber theoretisch hätte man ja natürlich auch noch die Möglichkeit, selbstständig einen Suizid einfach zu machen. Mhm. Theoretisch. Also das ist natürlich was, wovor man dann deutlich mehr Angst wahrscheinlich hat. Ist nicht so sanft und Co., klar. Nur der Junge, von dem du eben gesprochen hast, oder was heißt Junge, er ist ja nur 4 Jahre jünger gewesen als ich, also ist ja ein Mann gewesen, hoffe ich zumindest.
Ja.
Der konnte das ja eigentlich nicht selber, weil der war ja körperlich gar nicht in der Verfassung dazu. So. Aber nochmal kurz zur Frage zurück, wie lange dauert so ein Prozess? Das ist immer unterschiedlich wahrscheinlich, aber so ungefähr, also reden wir da von Wochen oder von Jahren?
6 Monate Minimum, aber ich würde sagen zwischen 6 und 18 Monaten musst du rechnen. Ja, bis das durch alle Instanzen durch ist, ungefähr so lange. Also bei dem jungen Mann hat das gedauert, lass mich lügen, es war im März, also ein gutes Jahr.
Und da war es ja deutlich klarer wahrscheinlich, ja, ne? Aufgrund dieser Prognose am Ende.
Ja.
Da würde ich sogar auch sagen, das kann ich zum Beispiel viel eher verstehen, weil da war ja klar, der hatte ja wahrscheinlich auch Angst vor diesem Szenario zu ersticken. Da hatte der ja wahrscheinlich auch Angst, oder?
Total.
Und das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Beweggrund als bei der anderen älteren Dame, von der du gesprochen hast, eben, die ja nicht mehr wollte, weil klar schon gebrechlich und Co., aber weil sie auch niemanden auf der Welt hatte. Das heißt, es gibt ja so viele Möglichkeiten für Gründe, wie du das jetzt gerade mit deinen Eltern angesprochen hast, das ist ja wieder ein ganz anderer Grund am Ende. Also wer entscheidet denn?
Genau.
Ob jetzt rechtlich oder wer entscheidet denn, welcher Grund ist es wert, dass man das machen darf?
Ja, das ist genau eben so individuell, wie wir alle sind. Also ich finde das ja auch. Also glaub mal, ich glaube, jeder von uns war mal in der Situation, wo er so verzweifelt war, wo er gedacht hat, ach, wenn es mich jetzt holt, ist mir auch egal. Also ich glaube, es ist ein legitimer Satz und das darf man sagen. Also ich war definitiv in meinem Leben bestimmt schon mehrmals an dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ey, jetzt wär's mir auch egal, irgendwas, wenn ich jetzt sterben würde. Aber natürlich im nächsten Moment denke ich an meine drei Kinder und denke mir, oh Mann, Claudia, wie bescheuert, jetzt hör mal auf rumzujammern. Natürlich nicht. Ja, aber ich glaube, dass es dann, wenn du alt bist und echt gebrechlich bist und nicht mehr am Leben so teilnehmen kannst und wenn irgendwie auch der Zweck im Leben fehlt, weil ich glaube, wir alle brauchen irgendwo einen Sinn und einen Zweck. Und wenn das dir fehlt, ich glaube, dann ist das schon auch ein wichtiger Gesichtspunkt, weil das höre ich von vielen älteren Menschen, die sagen, na ja, warum sind wir denn überhaupt noch auf der Welt? Was machen wir denn, ne? Und dann muss man natürlich auch gucken, ganz individuell, sind die noch in einem familiären Kontext, die Menschen, oder sind sie ganz allein wie diese arme alte Patientin, oder sind sie schwer krank? Also es ist eine Einzelfallentscheidung, aber ich finde es schön, wenn man als Mensch das Recht hätte, das selbst entscheiden zu können. Also ganz schlimm natürlich alle die jetzt hier mit der Rettung ins Krankenhaus kommen, egal ob Herzinfarkt oder Autounfall oder sonst was, das ist natürlich immer sehr, sehr unerwartet. Aber wenn man wirklich sein Leben gelebt hat und wenn man plötzlich pflegebedürftig ist, und das ist ja dieses Thema, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also ich finde es auch nicht würdevoll, wenn ich mich nicht mehr um mich selbst kümmern könnte. Und wenn ich auf eine Pflege angewiesen bin und einfach nicht mehr in der Lage wäre, für mich meinen Alltag zu bewältigen, dann würde ich auch sagen, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Ne? Also oder eben ich bin verunfallt und habe eben einen hohen Querschnitt. Also es ist auch dieses Thema.
Aber ist das dann ein Gremium, was das auf individueller Basis entscheidet, die Gründe? Oder gibt es da so ganz salopp formuliert jetzt eine Liste, wo irgendwie 20 Gründe draufstehen und wenn du nicht in diese 20 Gründe reinfällst, dann wird der Gesuch direkt abgelehnt?
Ich glaube, es gibt so eine Liste. Also es gibt ja wirklich die Mitarbeiter von der Dignitas, die das wirklich prüfen und da müssen natürlich bestimmte Punkte erfüllt sein. Also es muss wirklich sein, dass also entweder Schmerzen nicht mehr behandelt werden können, ja, also unstillbare Schmerzen wie im Endstadium einer Tumorerkrankung, die Aussicht auf ein Leben in Eigenständigkeit ist nicht mehr gegeben, wie bei dem jungen Mann. Dieses ganz hohe Lebensalter ohne Lebensqualität, also die prüfen das schon. Und das wird auch, glaube ich, ich weiß nicht genau, aber es wird einem Juristen auch vorgelegt. Ich meine, das hat mir die von der Dignitas auch erzählt. Also auch juristisch müssen die sich absichern und auch die Ärzte natürlich. Also das ist in Deutschland ist es wirklich schwieriger als in der Schweiz. Also in der Schweiz sind die Ärzte da nicht solchen Prüfungen unterlegen. Und es gab auch schon hier in Deutschland Ärzte, das weiß ich, die da eine Anzeige bekommen haben, ne? Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht auf irgendwie ein Glatteis begibt. Oder wenn dann doch irgendwo ein entfernter Verwandter in Amerika ist und da doch vielleicht auf ein Erberecht hätte und der wurde nicht vorher ausfindig gemacht. Also es müssen schon alle diese Umstände auf jeden Fall geklärt sein. Und da bin ich ein bisschen, da kenne ich mich zu wenig aus mit den rechtlichen Bestimmungen.
Das hört sich jetzt ja echt teuer an. Also so ein Prozess, 18 Monate, ein Jahr. Also wer finanziert denn das? Ist das was die Patienten selber bezahlen? Oder also auch du hast ja einen Teil daran. Du hast da eine Beratungsdienstleistung. Klar, der schönste Gedankengang, den ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man in der Praxis umsonst arbeitet und man den Menschen einfach hilft. Das funktioniert natürlich nicht. Aber also in so einem Szenario, wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst davon nicht 3 in 3 Jahren, sondern du machst davon 10 im Monat. Jetzt theoretisch, ob man das darf, sei jetzt mal dahingestellt, aber also wer finanziert das? Wird man dafür bezahlt oder also?
Ja, also total krass tatsächlich. Also das ist ja wirklich so bei uns Ärzten. Wir denken ja primär erstmal gar nicht ans Geld. Also es war bei mir auch immer so. Ja, ich bin einfach gar nicht so orientiert. Und bei meiner alten Patientin wusste ich das auch gar nicht. Also ich habe gar keine Ahnung gehabt. Aber tatsächlich, das sagt dir auch dann die Dignitas, du stellst eine Rechnung. Du stellst eine Rechnung über eine Beratungsziffer. Das sind einfach eine Gebührenordnungsziffer. Und dann stellst du eine Rechnung. Das gibt dir die Dignitas aber genau vor. Aber da lasse ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Aber du verdienst natürlich daran Geld, weil du legst die Infusion Du besorgst das Medikament, du berätst das und du vollziehst das. Und da gibt es eben Abrechnungsziffern, die du ansetzen kannst. Aber die Patienten selber, die müssen schon bezahlen. Und das weiß ich auch nicht ganz genau, wie teuer das ist, aber ich glaube, zwischen 3.500 und 5.000 Euro kostet das die Patienten. Plus dann natürlich noch die Beerdigung. Also das muss alles im Vorfeld geregelt sein. Und ich weiß, dass meine 98-jährige Patientin, die hatte den Bestatter geregelt, die hat alles im Vorfeld geregelt und auch bezahlt natürlich. Und dieser Sterbeverein, du musst den Vereinsbeitrag natürlich bezahlen. Also ja, aber was ist im Leben umsonst? Ne? Natürlich kostet es Geld.
Was geht da in dem Kopf von den Leuten vor, wenn die diese Rechnung überweisen? Da beweist du 4 Monate später die Rechnung für deinen Bestatter. Das ist ja komplett pervers, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber es ist ja auch total schön eigentlich, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was man da denken soll in so einem Moment, ehrlicherweise.
Aber ich glaube, weil wir nicht in der Situation
sind. Ja, absolut also nicht, glaube, absolut nicht.
Wenn man in der Situation ist, dass man so wenig Lebensqualität mehr hat, also wenn man wirklich, also wie auch der junge Mann, der war so klar und ich war auch echt geschockt, als ich das erste Gespräch mit dem hatte, wie abgeklärt der darüber gesprochen hat. Und dann hat er auch noch in den letzten 2 Wochen davor, hat er alle seine Freunde nochmal gesehen, hat er alle nochmal einbestellt und keiner konnte ihn umstimmen, auch seine Schwestern.
Aber die wussten das aber alle.
Die wussten das alle, ja, und die Mutter leidet bis heute natürlich, das ist ganz klar, wenn so eine Mutter ihr Kind verliert, auch egal wie krank er war. Aber er hatte eben so klar das alles aufgeschrieben oder diktiert vielmehr, was die Beweggründe sind, ne, und wie wenig er kann, also aus ganz, ganz, ganz sachlicher, ärztlicher Sicht hatte der kein Leben mehr. Und deshalb, was hätte er denn tun sollen? Also die Alternative wäre nur zu warten, bis er erstickt.
Ja.
Und da muss ich sagen, das ist jetzt ja auch kein schöner Gedanke. Wenn du jeden Tag aufwachst und denkst, okay, ich bin immer noch da.
Absolut nicht.
Also
ich finde es trotzdem absolut, also ich habe so einen großen Respekt davor, wie man so klar zu so einem Thema stehen kann, vielleicht an der Stelle, so aus eigener Geschichte, hat jetzt eigentlich mit dem Thema wenig zu tun, aber mein Papa ist vor, wir haben jetzt 2026, der ist vor 8 Jahren mittlerweile gestorben. Das ist schon echt crazy, das zu sagen, dass das schon 8 Jahre ist. Das war während des Staatsexamens, in den letzten irgendwie 30 Tagen vorm Staatsexamen. Ich habe das Staatsexamen dann auch um 1 Jahr verschoben. Und der ist ins Krankenhaus gekommen, eigentlich nur wegen einer Gonarthrose im rechten oder linken Knie. Der war so lateral aufklappbar komplett. Der hat lange Cortison bekommen, falsch therapiert worden die ganze Zeit bei unklaren rheumatoiden Geschichten, die immer seronegativ waren. Also ganz viele Sachen sind da schiefgelaufen. Das war so mein Moment zu sagen, als er gestorben ist, ich mache jetzt was anders als das, was ich eigentlich schon die ganzen letzten 10 Jahre weiß und was ich machen will. Aber ich mache jetzt, das war so mein, der Kick, der mir so ein bisschen noch quält. Das war so für mich emotional, glaube ich, das hat mein Vater mir mitgegeben am Ende. Mhm. Und der war total fit, der war mega erfolgreich, der ist ja 60er Baujahr gewesen. So, der war, also wie alt war der? Der war um die 58 oder irgendwie sowas, ja. Super jung in dem Kontext. Und der ist im Krankenhaus, hat in den 6 Monaten absolut an Gewicht verloren, Cortison abgesetzt und der ist nie operiert worden. Soweit sind die nie gekommen. Der ist halt durch die Reduktion von dem Cortison, ist der in so eine Abhängigkeitsszenario gekommen, hat halluziniert und alles. Mussten ihm dann immer wieder Cortison in Stößen geben und Co., damit er überhaupt klar kam. Der hat alles durchgemacht. Und das war absolut unwürdig, was da am Ende gewesen ist. Von Knochenmarkspunkten, die haben jede Diagnostik, klar, die haben natürlich auch nach einer Lösung gesucht irgendwo, weil der hat einen persistenten CRP von über 300, aber jede Fokussuche war halt ohne Befund. Ach. Und der hat ganz am Ende, der wusste nicht, dass er stirbt, und der hat ganz am Ende, in den 3 Tagen vor seinem Tod, ich hatte ein sehr distanziertes Verhältnis zu meinem Papa, und nicht schlecht, aber sehr distanziert, das war so, weißt du, wenn du dich getroffen hast, du wusstest nicht, umarmst du den jetzt, gibst du dem die Hand, gibst du dem High Five, das war jedes Mal so eine weirde Situation. Und der hat so ein klärendes Gespräch 2 Tage vor seinem Tod mit mir geführt Und das war, ich habe das währenddessen gar nicht gecheckt, überhaupt nicht. Es war so eine Türklinkenfrage. So, ich wollte gerade aus der Tür gehen und dann hat er so zwei Sätze gesagt, ob er irgendwann nochmal in Ruhe mit mir reden könnte. Aber ich dachte, das können wir auch jetzt gerne machen, wenn du möchtest. Und dann haben wir fast eine Stunde geredet und ich war danach so total so, was war das denn jetzt? Wo kam das denn her? Und zwei Tage später, an dem Tag, an dem ich ihn hätte abholen sollen, damit er jetzt erstmal in eine beruhigende Reha kommt, habe ich morgens um 6 Uhr den Anruf aus dem Krankenhaus bekommen, dass die den über 2 Stunden reanimiert haben und er im Herzversagen gestorben ist. So. Und das war, der hat vorher nämlich in dieser Woche auch alle Leute aus der Familie gesehen. So nur mein Bruder, der war auf Bali währenddessen. Und ich habe, und das ist total crazy, das habe ich auch noch nie erzählt, in einem Podcast zumindest nicht. Und ich habe, bevor mein Bruder nach Bali geflogen ist, zu dem gesagt, verabschiede dich. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich hatte irgendwie so ein Gefühl. Und du kannst dich natürlich nicht bei jemandem verabschieden, von dem du gar nicht weißt, dass er jetzt wirklich geht so. Und mein Vater hat innerhalb dieser Woche vor seinem Tod mit mir dieses Verabschiedungsgespräch, dieses Klärungsgespräch geführt, was super wichtig am Ende für mich war. Und der hat halt alle gesehen. Und das war so für mich, als hätte er sich den besten Zeitpunkt für sich rausgesucht. So, und das war, ich muss im Nachgang sagen, werde ich jetzt ein bisschen emotional, Okay. Aber ich muss sagen, ich war da mega dankbar für, dass er diese Möglichkeit hatte, sich diesen Zeitpunkt eben auszusuchen. Und so war das danach für uns alle. So, es war mega hart und mega emotional und so. Aber es war trotzdem, und das fühlt sich immer noch im Nachgang so an, als hätte er sich das ausgesucht. Auch wenn das medizinisch jetzt vielleicht nicht genauso ist. Aber diese Abfolge, und das erinnert mich so ein bisschen an das, was du gerade beschreibst, die Leute können sich das aussuchen. Der junge Mann hat sich nochmal seine ganzen Freunde eingeladen. Und ich habe in dem Moment gerade drüber nachgedacht, was hätte ich gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass der 2 Tage später nicht mehr da ist? In diesem Abschiedsgespräch, in diesem Moment am Ende. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich das gewusst hätte, ich glaube nicht, dass das Gespräch so gewesen wäre, wie es gewesen ist tatsächlich. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, erzählt man das jemandem? Also gerade wenn man so jung ist, erzählt man das, klar, die Familie weiß das, aber erzählt man das allen Freunden oder, verstehst du, was ich meine?
Ja, total, ja. Aber du wusstest es nicht. Ich meine, es ist schon, tut mir sehr leid. Also das wusste ich nicht. Also das ist schon auch eine krasse Story, weil man ja irgendwie nicht weiß, was er letztendlich wirklich...
Nee, weil es gab auch Autopsie und so, das ist aber alles nicht klar
gewesen. Wahnsinn, also das tut mir sehr leid, aber kriege ich gerade richtig Gänsehaut. Aber es ist, ich weiß es nicht, ich glaube, dass manche Menschen eine Vorahnung haben. Ich glaube schon, kann man ja nur mutmaßen, ne? Weil wir ja da das alle noch nicht erlebt haben. Und bei meinen Fällen, das war ganz klar, die wollten das ja genau so. Und das Umfeld musste das akzeptieren. Und ich glaube, hättest du es jetzt gewusst, dann wärst du ja ganz anders befangen gewesen und verzweifelt. Du hättest emotional ganz anders reagiert. Ne? Und so konntest du halt reagieren, wie du in dem Moment eben drauf warst. Und das sagen, was dir in dem Moment angefallen wäre. Also ich glaube, wenn wir das wüssten, wann einer unserer Familienmenschen oder Herzensmenschen stirbt. Also ich glaube, das ist so unvorstellbar schwierig, dieses Loslassen. Ich glaube, das ist ja auch das, wo immer auch viel zu wenig mit den Angehörigen geredet wird. Also wie oft ist das im Krankenhaus, Operation nicht überlebt? Also ich habe in der Herzchirurgie gearbeitet, da ist einer auf dem Tisch geblieben. Dann geht dann der Chefarzt und die Oberärzte raus, ja, leider nicht überlebt und jetzt geht's dann wieder weiter. Ne? Also dieses Abholen der Angehörigen, ich finde, das gehört eigentlich auch in ärztliche Hand und deshalb sollten viel mehr Ärzte auch da ausgebildet werden. Wie spreche ich? Man sollte solche Gespräche führen. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir eine Sache ein, die habe ich schon lange nicht mehr erzählt. Ich war in der Neurochirurgie in Berlin-Neukölln. Und ich war ganz junge Assistenzärztin und hatte Nachtdienst. Und da wurde ein Kind eingeliefert, 7 Jahre alt, mit einer schweren Hirnblutung. Und es stellte sich raus, dass die Mutter mit dem Kind tagsüber noch beim Arzt gewesen sei, Kinderarzt, und wegen Kopfschmerzen und so einem auffälligen Gang. Und dann hat der Arzt nur gesagt, ja, geben Sie ihr ein bisschen Paracetamol, legen Sie das Kind hin, soll sich ausruhen. Und dann ist sie in die Küche, macht dem Kind einen Tee, kommt zurück ins Zimmer, Kind ist bewusstlos. Und sie trägt das bewusstlose Kind dann dem Rettungsdienst schon entgegen und die liefern das ein und wir kriegen die Info und mein damaliger Oberarzt sagt, ja, du musst mitmachen, wir operieren auf jeden Fall, Einblutung im Hirnstamm. Und dann standen wir da Stunden und ich habe den Sauger gehalten als kleine Assistentin und es war klar, das Kind ist nicht zu retten. So, aber der Oberarzt hat sich viel Mühe gegeben und nach der Operation hat er zu mir gesagt, so Claudia, und du sprichst jetzt mit den Eltern und fragst nach Freigabe der Organspende. Und zwar alles. Ich sag, wie alles? Ne? Ja, Herz, Lunge, hier Hornhaut, man kann im Prinzip alles spenden. Und ich sollte das machen. Und ich habe fast die Kinnlade runtergefahren. Und ich war, wie alt war ich denn da? Da war ich 28 oder so. Und dann habe ich gesagt, ey, da muss ich erstmal meinen Papa anrufen, ob ich das machen muss. Mein Papa war damals auch Chefarzt der Chirurgie in Berlin. Und da habe ich ihn angerufen und hat er gesagt, das musst du nicht machen als Assistentin. Das ist auf gar keinen Fall deine Aufgabe. Du gehst jetzt zu deinem Oberarzt und sagst, du machst das nicht. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und wirklich mit zitternder Stimme gesagt, Herr Doktor so und so, ich mache es nicht. Ja. Und dann sagt er, ja gut, dann bist du aber dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, bin ich dabei. Und ich kann dir sagen, ich habe mir so in die Hand gekniffen. Also es war das schlimmste Angehörigengespräch, was ich jemals miterlebt habe, weil es einfach so eine, also es war so eine schreckliche Stimmung in diesem Raum. Logischerweise, die Eltern, die das Kind verloren hatten, die mussten jetzt eine Entscheidung treffen. Innerhalb von 24 Stunden muss das ja geklärt sein, ob du die Organe entnehmen darfst. Und das war für mich auch ein Erlebnis, das ich nie vergessen. Also wenn ich drüber rede, dann merke ich auch, wie mein Herz klopft, weil das eine Situation war, wo ich gedacht habe, hoffentlich kommst du als Mutter niemals in so eine Situation. Und es verändert sich ja eben immer alles im Leben. In dem Moment, wo du ein Kind kriegst, so wird es euch ja auch gehen, es wird alles so fragil. Und du denkst dir, oh Gott, mir darf plötzlich nichts mehr passieren. Das hatte ich jedenfalls nach der Geburt meiner Tochter so. Und man schiebt dieses Thema immer weit weg, weit weg, weit weg, bis man dann plötzlich hier zum Podcast eingeladen wird und wieder mittendrin in dem Thema ist. Aber ich finde, es ist ein wertvolles Thema, weil ich glaube, viel zu wenig Menschen sich gerade in einer Zeit, wo ständig Langlebigkeit gepriesen wird und Gesundheit gefördert wird, man ja nicht vergessen darf, dass wir auch sterben. Und der eine halt im Alter vielleicht gemütlich, im besten Fall im Sonnenlicht auf der Terrasse sitzend, ja, beim Sonnenuntergang schläft er einfach ein, so wünscht sich das mein Vater. Ich wünsche ihm sehr, dass das bei ihm so passiert. Ja, aber viele dann leider auch im Krankenhaus bei irgendwelchen Eingriffen, wo wir nicht wissen, sind sie notwendig, sind sie indiziert. Und wieder andere halt, die dann ganz bewusst sagen, ich möchte meinem Leben ein Ende bereiten. Das ist ja doch ein, ja, eben ein riesen, Riesenthema.
Wie stelle ich mir das so mit Familienangehörigen vor? Also in dem einen Szenario war da ja keine Familie, in dem anderen bei so einem jungen Mann, also so crazy über dieses Thema mit dir jetzt zu reden, wo ich jetzt selber ein Kind habe, so, weil das wäre vor einem Jahr eine ganz, wobei da waren wir schon schwanger oder Laura war schon schwanger, aber ganz anderes Gefühl, glaube ich, jetzt gerade in mir, als es vor 2 Jahren gewesen wäre tatsächlich. Also viel, viel schwieriger, sich jetzt gerade so vorzustellen, aber auch vorher durch diese Erfahrung mit meinem Vater, ich bin froh, dass ich das nicht wusste, weil ich glaube, im Nachgang, ich hätte nicht so reagieren können, wie er sich das gewünscht hätte, weil in so einem Moment, in dem du ja noch nie warst, ich glaube, man würde, und das ist jetzt sehr hart, dass ich das sage, aber ich glaube, man würde sehr egoistisch reagieren in so einem Moment und nicht, wie das für den Gegenüber am besten ist, sondern man würde halt aus der Emotion raus reagieren, man wäre super traurig und es wird einem super schwer, würde vielleicht versuchen, denjenigen zu überzeugen, das irgendwie doch nicht zu machen, also wenn man das natürlich bewusst jetzt entschieden hat. Aber das sind ja alles total egoistische Gründe irgendwie. Also wie ist das in diesem Setting mit der Familie gewesen? War das da zwischen Mutter, Vater und dem Sohn total klar oder also wie stelle ich mir das vor?
Also das war schon auch eine sehr besondere Situation, weil die Eltern waren getrennt, ne, und haben sich zwar verstanden, aber waren getrennt. Und er lebte in so einer Einliegerwohnung, ich glaube im Haus des Vaters war das. Und die Schwester war da, Vater und Mutter und die Dame von der Dignitas und ich. Und wir saßen da halt und haben nochmal alles besprochen, wie es jetzt ablaufen wird. Und ich hatte halt die Infusion schon vorbereitet und es ging jetzt darum, möchte er, dass die Eltern dabei sind oder nicht? Und er wollte aber, dass alle rausgehen, dass also nur die Dame der Dignitas und ich dabei sind und sein Kater. Ja, und das war halt auch irgendwie krass. Ne? Der Kater lag wirklich direkt neben ihm, ja. Und die Eltern sind rausgegangen und dann haben wir halt das alles aufgebaut und er hat eben mit der Hand, die er noch bewegen konnte, diesen diesen, sag mal, wie heißt das, dieser
Hebel.
Diesen Hebel umgelegt und dann geht ja erst Kochsalz rein und dann kommt das Barbiturat und dann schläft er ganz schnell ein. Und das war eine Sache von wirklich 5 bis 7 Minuten und dann war er tot. Und als das dann passiert war, haben wir die Angehörigen wieder reingeholt und natürlich ist das total emotional. Also du kannst, also ich konnte auch nicht daneben stehen, ohne zu weinen. Also wo man keine Verbindung mit der Familie hat, aber in dem Moment hast du die Verbindung. Und das war auch der, ja, der Beginn eben dieses Kontaktes, dass ich ja jetzt immer noch mit der Mutter auch Kontakt habe und man ja dann doch irgendwie ein Teil ist in dem ganzen Szenario. Ne? Und der Vater, der konnte ganz schlecht seine Gefühle zeigen, der war dann auch nur kurz da und war dann draußen. Und die Schwester und die Mutter, die haben natürlich den Bruder und Sohn in den Arm genommen und bis dann eben auch die Kriminalpolizei kam. Also die muss ja immer kommen in Deutschland. Die werden vorab auch informiert, dass sie kommen müssen und so lange muss man dann da bleiben und warten. Es ist schon skurril. Also da, ich glaube, man kann sich da an sowas nicht gewöhnen, weil es immer wieder in dem Setting ganz unterschiedlich ist. Aber das, was eben so spürbar ist, ist die Erlösung, gerade wenn jemand so doll gelitten hat. Und wir kennen das ja auch vom Krankenhaus. Es gibt ja auch viele, die dann im Krankenhaus plötzlich dann nachts in ihren Betten sterben. Also da hatte ich auch einige Fälle, wo du dann gerufen wirst und wir dann immer so ein Fenster geöffnet haben, damit die Seele rausfliegen kann und eine Kerze brannte. Und irgendwie, das war auch immer alles so sehr heimelig und eigentlich eine schöne Situation. Aber es gehört einfach zum Leben dazu und wir müssen uns damit irgendwie beschäftigen und auseinandersetzen, weil wir es alle nicht wissen, wie lange wir auf dieser Erde sein dürfen. Und ich möchte das natürlich auch noch ganz lange, auch ganz lange in Gesundheit. Keiner möchte dahin siechen. Und ich frage mich halt aktuell wirklich, ja, woran wollen wir irgendwann sterben, wenn wir jetzt irgendwie versuchen, alle Krankheiten zu verhindern? Es ist schon auch irgendwie sehr gegensätzlich. Auf der einen Seite bin ich Präventionsmedizinerin, ne, und versuche, ganz viel Gesundheit zu erhalten. Aber wir müssen trotzdem die andere Seite auch betrachten.
Im besten Fall zumindest. Wobei ich glaube schon, dass das auch so ein Tabuthema irgendwie so ein bisschen ist. Also stelle ich mir jetzt auch, weißt du, wenn wir jetzt in Berlin wohnen würden, wir hätten jetzt uns nicht über einen Podcast kennengelernt, sondern meine Familie und dein Mann und so, wir wären jetzt alle befreundet. Ich glaube, also ich wäre jetzt jemand, ich hätte ein Problem damit, mit dir am Tisch zu sitzen und dich nicht zu fragen, wie das ist. Ich würde das wissen wollen. Ich würde, also so wie jetzt hier, ich würde dieses Gespräch, wenn wir uns abends zum Essen treffen, ich könnte nicht mit, mir würde das so unter den Fingern jucken. Ich würde wissen wollen, wie das ist, weil ich das total respektabel finde, dass man sowas macht und ich finde das emotional total wichtig und gut. Aber ich kann mir halt auch genauso vorstellen, dass es Menschen gibt, die das total schlecht finden und gar nicht gut. Und also ist das was so beim Abendessen plötzlich einfach so, wenn du mit Freunden was mal so auf den Tisch kommt oder so? So.
Also bei mir schon. Also ich meine, ich bin aber auch sehr tabulos, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin, habe ich ja gerade gesagt, auch so aufgewachsen und meine Eltern, meine Eltern haben halt beide sehr viel erlebt. Meine Mutter hat sehr früh ihre Eltern verloren. Mein Vater, wie gesagt, der Vater ist im Krieg geblieben und seine Mutter ist erstickt. Da war er 7 Jahre am Asthmaanfall. Also das hat er erlebt als kleiner Junge damals, geflohen von Ostpreußen. Also auch eine Geschichte, die einem echt das Herz zerreißen kann. Und er hat sich eben früh mit dem Thema auseinandergesetzt und hat uns da involviert. Also trotzdem würde ich nie behaupten, dass ich da jetzt eine coole Socke bin und das irgendwie so ertragen könnte, um Gottes Willen. Also allein die Vorstellung, meinen Kindern wird was passieren, die treibt mir wirklich die schiere Verzweiflung ins Gesicht, ja. Aber ja, auch beim Abendessen rede ich darüber. Also
aber ich meine vor allem auch so fürs Umfeld. Also ja. Ist das was andere Freunde von euch, Freunde von dir, danach fragen, weil die wissen, dass du das gemacht hast?
Also ich habe das jetzt in meinem Freundeskreis ehrlich gesagt nicht so an die große Glocke gehängt, weil wir ja auch eine gewisse Schweigepflicht haben. Also das habe ich.
Du weißt schon, dass wir hier in einem Podcast sitzen und eventuell jemand.
ja, natürlich, aber ich nenne ja keine Namen.
Nein, so, klar. Aber ich meine nicht wegen der Schweigepflicht, sondern wegen Freunden und so.
Ja, genau. Ich sage nur grundsätzlich, dass ich gehe mit solchen Themen aus meiner Praxis nicht hausieren. Also ich müsste jetzt gerade wirklich überlegen, wem ich das so erzählt habe von meinen Freundinnen. Also Ich glaube, ich habe das gar nicht so vielen erzählt.
Bin mal gespannt.
Wer mich jetzt anspricht.
Nee, ohne Spaß. Also wirklich, wirklich ehrlich gespannt, ob wenn das hier jemand sieht, also das ist ja die Frage, ob die Freunde von dir das sehen, aber wer weiß, sowas passiert ja schneller, als man denkt. Ob dich dann jemand drauf anspricht.
Ja, dann werde ich dir das auf jeden Fall berichten. Also ich wirklich, in meiner Familie habe ich das komplett erzählt, meinen Kindern habe ich es erzählt, aber ich muss jetzt wirklich gerade Brainstorming machen, ob ich das meinen Freundinnen, meinen Bekannten erzählt habe, weil ich ja wirklich auch vieles aus der Praxis gar nicht erzähle. Also ist ja wirklich trenn das komplett, weil man das einfach auch nicht macht. Ne? Und ich wüsste jetzt gar nicht, also ich hab so eine Freundschaft mit meiner MFA, die wusste das natürlich auch, aber ich habe das gar nicht rumerzählt.
Hast du denn sonst das Gefühl, dass so über dieses Thema Sterbehilfe jetzt vielleicht gar nicht bei dir selber, sondern irgendwie so, also kriegt man da Gegenwind?
Ich muss ganz ehrlich sagen, Timo, ich sollte das Thema mehr auf den Tisch bringen, tatsächlich. Also ich finde, es ist ein wichtiges Thema und ich habe das hier jetzt in Dortmund, aber in meiner restlichen Familie auch schon mal platziert. Aber du hast komplett recht, die Menschen wollen das nicht so gerne besprechen, weil eine Hilflosigkeit da immer so mitschwingt. Also wenn wir jetzt von einem kirchlichen Aspekt her gucken, dann sagt ja unser Christentum, man darf nicht eingreifen, ne? Also der liebe Gott entscheidet am Ende. Und ich sag, die Leute, die einen sehr starken Glauben haben, die werden das mit Sicherheit ablehnen und werden das nicht befürworten. Aber ich finde es nochmal, finde es eben im individuellen Einzelfall ist das zu entscheiden. Und ich bin da eben eine sehr offene Ärztin und ich würde darüber mit jedem drüber reden. Aber ich würde natürlich auch bei jedem, der irgendwie so suizidale Gedanken in sich trägt, würde ich natürlich erstmal abklären, warum hast du die denn? Und da gibt es ja nun auch eine riesen Bandbreite an Frustrationen, die wir im Leben ertragen müssen. Und auch da hat ja jeder einen anderen Level. Also der eine kann mit Frust gut umgehen und steht wieder auf. Der andere zerbricht am Frust. Viele machen sich Gedanken. Also ich habe auch schon in meinem Patientenklientel Menschen gehabt, wo sich dann plötzlich der Enkel im Wald aufgehängt hat, ne, und man nicht wusste, warum. Also auch das ist passiert. Auch der Bruder von meinem Ex-Mann da, von der, also um ein paar Ecken rum, der von der Freundin von Bruder meines Ex-Manns. Also ich auch jemand, der sich dann mit 26 das Leben genommen hat. Also man kennt ja immer irgendwie Geschichten, die dann so geendet haben und wo man sich überlegt hat, Herr Gott, warum hat dieser Mensch das getan? Was war die Motivation dafür? Ne? Also ich finde, ein assistierter Suizid aufgrund von Krankheit, Schwäche, Aussichtslosigkeit ist für mich sowas von legitim. Ein Suizid aus Verzweiflung, wo man vielleicht einfach so allein auf der Welt war, dass man irgendwie mit niemandem reden konnte, das finde ich besonders bedauerlich und schlimm. Aber da gibt's eben auch genügend von. Ne? Also wo wir wirklich nicht hingucken, es vielleicht gar nicht mitkriegen, sogar vielleicht unter uns die Menschen leben und wir gar nicht die Verzweiflung spüren. Und das finde ich ist auch Aufgabe von uns Ärzten, ne? Dass wir eigentlich viel, viel intensiver mit den Menschen reden sollten, ne? Die uns gegenüber sitzen und wo wir so das Gespür haben, da drückt was.
Was wäre da ein vernünftiges Format für? Also was müsste sich auch so gesellschaftlich ändern, dass dieses Thema Sterben, assistierter Suizid, dass man überhaupt mitkriegt, dass das eine Option ist, ja, und dass man sich mehr mit dem Tod überhaupt beschäftigt? Also was müsste sich ändern, deiner Meinung nach?
Ja, es müsste kommuniziert werden. Weißt du, also es gibt ja immer, auf der einen Seite gibt es die Palliativmediziner, die auch einen ganz wertvollen Dienst tun und die begleiten und die Hoffnung geben. Es gibt die Hospize, das finde ich auch eine absolut tolle Einrichtung, ja, für jeden, ne, dass man da Abschied nehmen kann. Aber ich finde, es müsste einfach erstmal mehr kommuniziert werden. Das ist ja genau wirklich so der Gegenpart zu dem, was aktuell läuft. Also wir müssten schon kommunizieren. Es gibt es und jetzt werden so viele Menschen so alt. Ja, und das kommt ja immer darauf an, wie werde ich alt und möchte ich in einem Pflegeheim dahin vegetieren? Möchte ich wirklich so lange warten oder kann ich es selbst bestimmen, wann ich gehen möchte? Aber dazu muss man halt erstmal wissen, dass es das überhaupt gibt. Und da, wir ja, habe ich ja gerade am Anfang vorgelesen, also in Deutschland ist es noch so eine rechtliche Grauzone. Also man müsste wirklich nochmal mit der Dignitas auch Kontakt aufnehmen. Also auch ich habe das getan jetzt die letzten Tage, aber meine eine Ansprechpartnerin, die scheint wieder in die Schweiz gegangen zu sein, aber ich habe eine neue Ansprechpartnerin, da kann ich dir auch im Nachgang nochmal erzählen, was jetzt so die aktuelle der aktuelle Stand ist. Aber letztendlich, ich kenne außer der Dignitas jetzt keinen weiteren Sterbeverein hier in Deutschland. Also ich weiß, dass die in Hannover ihren Hauptsitz haben und in unterschiedlichen Städten halt ihre Nebenbüros und Angestellten. Aber das müsste man wirklich nochmal eruieren, wie weit das jetzt hier in Deutschland vorangegangen ist. Aber ich glaube, es ist die Aufgabe von Hausärzten oder überhaupt Ärzten, ihren Patienten das auch mitzuteilen in der Sprechstunde, wenn die jemanden haben, wie zum Beispiel den Fall, den ich dir vorhin auch geschildert habe. Ein wirklich schwer kranker, 85 Jahre alter Mann, wo ich als Hausärztin schon sage, oh, das sieht nicht gut aus, das wird nicht mehr lange gut gehen. Ja, und dass der zum Beispiel diese Wahl gehabt hätte, ne, und der hatte keine Wahl, sondern der ist gestorben im Kreis seiner Angehörigen. Ja, und dann wurde er aber von einem übermotivierten Familienmitglied reanimiert. Und dann kam die Rettung, hat den ins Krankenhaus gebracht. In der Rettungsstelle wurde er weiter reanimiert. Der Mann war so krank mit Diabetes, KHK, Bronchialkalzium, der hatte alles, er hatte gar keine Chance mehr. Und man wusste auch als Rettungsdienst nicht, wie lange lief die Reha schon, als sie eintrafen. Und dann hat man ihn aber auf der Intensivstation noch versorgt mit einem passagieren Schrittmacher, hat ihm die Katecholamine einfließen lassen, hat 11 Tage einen 85 Jahre alten Mann versucht, irgendwie zu retten. Der hatte eine Patientenverfügung, die hat keiner geholt. Der hatte eine Hausärztin, nämlich mich, die hat niemand angerufen. Und der wurde 11 Tage lang da am Leben gehalten. Und der einzige Profit, der daraus entstanden ist, ist das Geld, was die Krankenkasse dem Krankenhaus bezahlt hat. Aber ich sage ja nichts gegens Retten. Und auch wenn man als alter Mensch noch so gesund und fit wäre, dass es vielleicht nicht nötig wäre, jetzt zu sterben. Aber wenn man die Krankengeschichte gekannt hätte, dann hätte man dem Leiden auch schon nach 2-3 Tagen ein Ende bereiten können, weil der wurde nicht mehr wach. Ja, das war einfach aussichtslos. Und wenn wir aber als Ärzte in unseren Sprechstunden bei gewissen Menschen es platzieren würden, wo wir wissen, jetzt sind die unheilbar an Krebs erkrankt und jetzt lassen wir die laufen und die machen noch ihre x-te Chemo und die klammern sich an den letzten Strohhalm, dann kann man wenigstens sagen, sie haben die Option, dass es das gibt, geplant, oder man überlässt der Natur seinen Lauf. Und ich finde, da wir ja nun selber unser Leben auch bestimmen, können wir auch unser Sterben selbst bestimmen.
Absolut. Vielleicht noch zu dem 85-Jährigen, damit das nicht falsch rüberkommt. Der hat ja theoretisch alles eigentlich richtig gemacht. Also er hatte ja eine Patientenverfügung.
Ja.
Da hat er das System irgendwo versagt. Trotzdem hat er wahrscheinlich in dieser Kette von Angehörigen über Rettungsdienst und Arzt, Ärztin, Krankenhaus und so, die haben ja trotzdem wahrscheinlich alle in ihrem besten Gewissen irgendwo gehandelt.
Absolut.
Und versucht, das Bestmögliche. Die Frage ist jetzt, was ist das Bestmögliche? Ne? Aber ich glaube, im Case eines ausgebildeten Arztes, der im Krankenhaussystem arbeitet, ist das Beste immer, das Leben zu erhalten.
Absolut.
Ob das das Beste ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Ja.
Aber trotzdem hat wahrscheinlich jeder versucht, sein Bestes zu geben.
Naja, absolut. Auch der Familienangehörige, der angefangen hat mit einer Laienreanimation. Also natürlich, und das ist ja das, man will ja helfen. Und insofern, also richtig verkehrt, hat da keiner was gemacht. Aber da ist halt leider, wie so oft, die Kommunikation zu kurz gekommen. Also hätte man kommuniziert, und ich habe den 15 Jahre behandelt und betreut, also ein Anruf in der Praxis hätte genügt und ich hätte erklärt, was er alles hat. Ja, und das ist halt etwas, was in Deutschland, glaube ich, aber ständig auch passiert, dass wir einfach nicht miteinander sprechen. Ja, und auch die Familie hat ja nicht angerufen. Die wussten ja auch, er ist bei mir in Therapie. Aber da ist einfach irgendwie vielleicht auch die Angst vor dem Verlust. Oh Gott, rettet ihn doch lieber. Und da ist, glaube ich, auch nicht, dass das ein böser Wille war, dass die jetzt nicht bewusst gesagt haben, wir rufen jetzt die Olle Kettler nicht an. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach, mehr Aufklärung braucht dieses Land, und zwar gerade bei solchen Tabuthemen, weil uns das einfach das Bewusstsein schärft. Das ist ja genau das, was ja auch aktuell so viel passiert auf Social Media und Co. Also je mehr wir das Bewusstsein der Leute erreichen, ja, desto eher könnte sich auch was im System ändern. Und deshalb sitzen wir beide ja auch hier, ne? Weil zu diesem System gehört das Sterben, genauso wie der Erhalt der Gesundheit, genauso wie die optimale Therapie von Krankheit. Na, wenn ich eben immer nur so fokusorientiert bin, dann sehe ich manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Na, und ich muss halt das große Ganze angucken, damit ich auch bestmöglich helfen kann und auch bestmöglich im Sterben helfen kann.
Was für ein Selbstbestimmungsrecht als Patient, kann man das Patient nennen? Ja, schon, oder? Also jemand, der sich jetzt entscheidet zu sterben, ist ja irgendwo auch ein Patient schon irgendwie, oder? Oder? Also ist das der richtige Begriff?
Ja, weiß ich nicht. Für mich ist ein Patient immer jemand, der krank ist. Also sind wir alle Patienten? Ich weiß nicht. Aber als Mensch. Wir sind Menschen.
Ja, okay. Sagen wir als Mensch. Also wie viel Selbstbestimmungsrecht habe ich da? Kann ich entscheiden, wie schnell das geht? Kann ich entscheiden, wo das passiert? Muss das in einem Krankenhaus-Setting? Ist das einfach so, wie ich das eben verstanden habe? Bei dem jungen Mann war das zu Hause. Könnte ich das jetzt auch in... Was hast du gesagt? Dein Papa hat gesagt, in Spanien unterm Baum oder so?
Nee, ich dann nicht.
Das würde schwierig werden wahrscheinlich,
ne? Nein, also genau. Nein, also bei meinem Vater stelle ich mir das so vor, dass er wirklich auf seiner Terrasse sitzend zu Hause im Sonnenuntergang einfach wegnickt, seinen Blutdruck, der ist eh immer niedrig, dass er einfach einschläft. Das würde ich ihm so sehr wünschen, weil er einfach das nicht verdient hätte, irgendwie anders. Aber gut, das denkt man sich ja für jeden irgendwo, ne? Aber bei dem assistierten Suizid war das eben jeweils in der Häuslichkeit. Mhm. Ich glaube aber auch, dass, das müsste ich die Dignitas fragen, ob man wirklich unterm Baum sitzend auf einer schönen Bank ja das machen könnte. Also ich weiß von einer Kollegin, die ein Ehepaar begleitet hat. Beide waren wirklich in Faust, Krebsprognosen. Und die wirklich dann im Bett liegend, Händchen haltend, mit der anderen Hand die Infusion aufgedreht haben. Und die hat das erlebt in Berlin. Ja. Und da ging mir auch, ja, da dachte ich auch Wahnsinn. Aber ich habe es meinem Mann erzählt und dachte, Mensch, hat sie, also eigentlich, wenn wir beide bitte so, ja. Weil das finde ich irgendwie schon auch einen romantischen Gedanken, wenn man das jetzt hier so da sagen darf. Weil das ist schon furchtbar, so die andere Vorstellung. Ne? Also irgendwo...
Aber schon noch krass, sich irgendwie vorzustellen. Also
ja, du bist ja noch viel jünger als ich.
Aber ja, ich finde das aber gut, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also ich finde es gar nicht negativ oder schlimm. Es ist einfach nur, es ist halt neu.
Ja.
So, und das ist so, das ist so gefühlt hoffentlich weit entfernt, dass das einfach, weißt du, wir reden im Moment in letzter Zeit so oft über dieses Altersthema, weil wir jetzt halt ein kleines 6 Monate altes Mädchen zu Hause haben. Und weißt du, ich bin 88 geboren, wir haben jetzt 36, ich werde 38. So, da war ich, als meine Mutter 38 geworden ist, war ich, glaube ich, irgendwie so 16 oder so. Und wir haben jetzt 6 Monate altes. Das ist ja natürlich damals eine ganz andere Generation gewesen, als es halt heute ist. Und Kinder in der Regel früher, viel früher bekommen, jetzt. Also als meine Mutter mit 35 gesehen habe, die war halt wirklich schon richtig erwachsen. So, wenn ich jetzt auf mich gucke mit 38, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit 38 so bin, wie meine Eltern mit 35 waren. So, ja, die waren schon viel, viel weiter so gefühlt. Das ist natürlich auch so eine Sichtweisensache irgendwie am Ende des Tages. Aber es sind jetzt 38 Jahre des Lebens irgendwie vergangen und es kommt irgendwie theoretisch wahrscheinlich noch mehr als die Hälfte. Und wir reden alle die ganze Zeit über optimieren und besser und schneller und höher und weiter und krasser und Longevity und Prävention. Und das ist alles irgendwie nicht so richtig greifbar für mich. Das ist so weit entfernt alles noch. Aber so ein Gespräch hier gerade holt mich gerade total krass runter. Und das ist so wie die Situation mit meinem Vater. Das war so der Moment. Ich habe gerade eben, hatte ich so einen kurzen Moment, ich wollte dich dann aber nicht unterbrechen, weil du so im Redefluss warst, da habe ich so gedacht, fuck, man kann gar nichts anderes machen als Präventionsmedizin eigentlich. Also das ist so, ich hatte gerade eben saß da und habe so gedacht, so, boah, wenn du das alles so erzählst und das alles so, das wirkt wie in einem Film, was du gerade erzählst, ganz viel davon. Das ist so total unreal, so, wenn man das nicht mitkriegt, so, ja.
Unser Leben ist ja irgendwo ein Film, oder?
Ja, safe.
Aber ich muss lachen. Ich meine, du weißt, wie alt ich bin, ne?
Ich weiß es nicht direkt, aber nee.
Doch, ja, ich bin jetzt gerade 55 geworden.
Ja, du und wirkst nicht wie 55.
Nein, aber überleg mal, als meine Mutter 55 war, ja, als ich 38 war, das ist total krass, als ich 38 war, tatsächlich habe ich mich damals von meinem ersten Mann oder wir uns beide getrennt oder war noch 2 Jahre in Dortmund und bin mit 40 dann nach Bürgenwerder gekommen. Und es war eine schreckliche Zeit. Als ich 38 war, war ich ganz unglücklich. Aber jetzt bin ich 55 und ich kann das nicht glauben. Ich habe jetzt gerade meinen 55. gefeiert und bin mit meinem Mann und meinen drei Kindern an die Ostsee gefahren und war super traurig, ja, weil ich gedacht habe, ey, das kann ja nicht sein. 5 Jahre und bis 60 und ich fühle mich null so. Ich fühle mich jetzt so wie 35 oder so. Ne? Also gar nicht und sehe aber meine großen Kinder da vor mir sitzen und habe auch irgendwie so ein Gefühl, ah, so viel Liebe, ist so unglaublich viel Liebe für die. Aber an meinem Geburtstag haben sie echt nicht performt. Die Einzige, die mir was geschenkt hat, war meine große Tochter, die ja mir so einen süßen Mama-Tochter-Ring geschenkt hat. Mein Sohn hat es natürlich verpeilt, ja, so, oh, tat mir leid, naja, ich besorge jetzt hier mal ein paar Blumen. Und meine 13-Jährige, die ist so in der Pubertät, da ist sowieso niemand zu Hause. Aber trotzdem liebe ich die ja so unfassbar. Und nichtsdestotrotz, wenn du dann mit denen da am Strand lang gehst und du dir denkst, ich bin jetzt 55, wie lange mache ich denn jetzt noch? 30 Jahre, 35 Jahre? Und wie schnell ist die Zeit vergangen? Also ich kann mich auch noch voll dran erinnern, als mein Kind 6 Monate alt war und ich auch gespürt habe, wie zerbrechlich Leben ist. Also damals war ich noch ganz aktiv auch Reiterin, bis vor 2 Jahren auch, und habe immer gedacht, oh, mir darf nichts passieren. Lass jetzt hier nicht vom Pferd schießen und so, also darfst nicht runterfallen, ne? Und man geht ganz anders mit sich um, wenn man plötzlich Eltern wird auch. Also du.
Ich habe mein Motorrad direkt verkauft, als wir Eltern geworden sind.
Ja, krass, ne? Aber.
Ich habe Motorrad gehabt vorher für 5 Jahre oder so. Und das habe ich direkt verkauft. Also kurz vor der Geburt habe ich es verkauft.
Ja, aber krass, aber eigentlich, Timo, mal ganz im Ernst, ne? Dir kann ja jeden Tag.
Ja, klar, absolut, ne? Absolut.
Also du bist ja, wir sind ja alle nicht gefeit vor solchen Sachen. Mein Mann ist am Dienstag.
Aber es hat mir auch nicht sonderlich wehgetan. Also
nein, aber ich will nur sagen, mein Mann ist am Dienstag nach Hannover gefahren, zack, fährt mit seinem Auto auf der Mittelspur über irgendeinen Stein, Reifenplatzer, ja, also Reifen kaputt. Ich meine, zum Glück nichts passiert. Ja, aber es war schon ätzend für ihn. Du musst dann irgendwie bis Braunschweig Flughafen.
Du, ein richtig guter Freund von mir ist ein paar Monate vor meinem, also vor dem Staatsexamen, was ich dann wirklich geschrieben habe, nachdem ich das über den Tod von meinem Vater ja im einen Jahr verschoben habe, der ist einfach ein paar Monate davor beim, der war 32, Frau gerade schwanger, der ist einfach beim Klettern abgestürzt und gestorben.
War schrecklich, ja.
Ja, es kann schon auch echt schnell gehen.
Schnell.
Oben an der Klippe, oben angekommen, hat so zu seinen Freunden nach oben geguckt, hat das Gleichgewicht verloren, ist runtergefallen und 25 Meter runter und direkt tot. Und
oh Gott.
Ja.
Ja, eben. Aber jeder kennt solche Geschichten und das ist halt, ich glaube, wir müssen Demut vor dem Leben haben. Also ich glaube auch bei dem ganzen Präventionsthema und bei all dem, also ich glaube, dass eine gewisse Demut vor dem Leben einen auch beschützt, wenn man weiß, wie wertvoll Leben ist. Das ist ja auch eigentlich das Thema, was du ja auch in deinen ganzen Podcasts hattest, ne? Wie optimiere ich Gesundheit? Wie vermeide ich Krankheit? Und was bedeutet eigentlich überhaupt das Leben für mich? Ne? Und ich finde, wenn man jung ist und sehr, jetzt sehe ich auch in meinem Sohn, ne, der unbedingt jetzt nach Thailand reisen will, was mich absolut abnervt. Ja, der war jetzt 3,5 Monate Skilehrer in Zell am See. Jetzt will er nach Thailand reisen. Der wird 19 und ich habe gar keinen Bock, dass er bei der weltpolitischen Lage dahin reist. Ja, wo einfach auch mal, es können einfach auch mal Passagierflugzeuge abgeschossen werden. Und aber er aus seiner Sicht sagt, Mama, jetzt bin ich so, dass ich mit dem Rucksack los kann. Es mir ganz egal ist, wo ich hintrempe. Ich will nach Vietnam, ich will da nach Thailand, ich will dahin. Und ich sag, nein, ich möchte, dass du hier in Europa, meinetwegen mach 8 Wochen Interrail, aber dann bist du wenigstens innerhalb von 2-3 Tagen zu Hause, weil er die Gefahr nicht sieht. Und worauf ich hinaus will, ist, dass in jedem Lebensalter, du mit 38, ich mit 55, mein Sohn mit 19, wir sehen Gefahren anders, wir schätzen sie auch anders ein. Und natürlich mag ich auch manchmal gerne irgendwie schnell Auto fahren und irgendwelche riskanten Dinge, Skifahren gehen und so weiter. Aber ich versuche mich immer so zu kontrollieren, dass ich es irgendwo in der Hand habe und dass ich irgendwie vorausschauend gucke. Und das, was eben tatsächlich auch wieder mein Vater, muss ich es nochmal wiederholen, was er uns gelehrt hat, war immer der Satz, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Das hat er uns eingeträufelt ins Gehirn, meiner Schwester und mir. Ja, und das ist aber so ein wichtiger Satz, weil ich den natürlich dann auch an meine Kinder weitergegeben habe. Wenn man vorausschauend ist und auf sich aufpasst, dann kann man das Risiko ein bisschen einkalkulieren. Natürlich weißt du nicht, wer dir dann da mit dem Auto entgegenkommt, wenn du Moped fährst. Es gibt immer ein Restrisiko. Also Leben ist immer lebensgefährlich. Punkt. Das ist einfach so. Aber ich glaube, wir können schon viel dazu tun, dass wir alt werden können.
War diese Beschäftigung mit dem Tod, ob das jetzt bei euch in der Familie ja schon weniger ein Tabuthema, war das auch mit einer der Gründe, warum du das System so als typischer Hausarzt, Hausärztin verlassen hast und jetzt sagst, du machst eine familienpräventive Praxis eher, oder gab es eine andere Beweggründe für?
Was meinst du jetzt?
Ja, dass du wirklich gesagt hast, ich gehe aus diesem rein krankheitsorientierten System, jetzt du machst dein eigenes Ding und gehst halt auch viel in die Prävention einfach rein.
Eigentlich überhaupt nicht. Also das ist ja immer so, das ist ja auch sehr, sehr heiß diskutiert, das, warum verlässt man das System. Also tatsächlich bin ich mit Leib und Seele echt Ärztin geworden. Also ich finde einfach meinen Beruf richtig gut und wollte auch nie was anderes und habe eben schon mit frühester Kindheit halt meinen Vater begleitet auf Visiten. Da war ich wirklich 6, 7 Jahre alt, da durfte ich ihn begleiten und habe dann mit irgendwelchen Kindern, die er da operiert hat, saß ich da und habe gemalt. Und ich habe das schon immer miterlebt. Und als ich dann 14 war, habe ich Krankenpflege gemacht hier in Bonn am Venusberg. Das war super cool.
Da habe ich meinen PJ zum Teil gemacht.
Ja, also da habe ich halt Krankenpflege angefangen und dann in Saarbrücken und Berlin, überall, wo wir waren. Und habe auch mein Studium so finanziert mit Extrawachendiensten, so nannte sich das. Also ich fand es immer cool und hatte auch nie, wie wahrscheinlich auch viele, nie das Geld so im Kopf. Also ich habe nie gedacht, ich werde jetzt Ärztin, um reich zu werden. Also das habe ich nie gedacht. Ich war immer Ärztin, um zu helfen. Und jetzt die ganzen letzten Jahre habe ich das ja durchgezogen mit Kindern und hatte die mit in der Praxis, als die Säuglinge waren. Und kann sich gar nicht vorstellen, was ich alles mitgemacht habe. Aber ich habe das System nur aus einem Grund verlassen, indem du nämlich, wenn du dich echt interessierst und wirklich viel Fortbildung machst, viel machst, auch Thema Sterbehilfe, Fortbildung machst, aber eben auch die ganze funktionelle Medizin, dann kommt man an den Punkt, wo man einfach nicht mehr zufrieden ist mit dem, was man tut. Also da ich ja in der Kassenmedizin tätig war, hast du ja eine vorgegebene Pace von Patienten, die du durchschleusen musst. Du hast einen Wirtschaftlichkeitsfaktor. Und wenn du unwirtschaftlich arbeitest, dann kommst du in die Plausibilitätsprüfung. Das ist mir tatsächlich ein paar Mal passiert. Und gerade jetzt mit der funktionellen Medizin habe ich einen ganz anderen Blick gewonnen. Also ich gucke einfach ganzheitlich und das macht mir viel mehr Spaß. Weil das, was ich gesehen habe in all den Jahren Praxistätigkeit, ist ja, dass die Leute immer älter, immer kränker, immer leidender wurden. Und genau das, was du von deinem Papa erzählt hast, dass es halt auch Fälle gibt, völlig unklar, ja. Und da wird alles Mögliche gemacht, aber richtig gefunden wird nichts. Man weiß nicht genau, wurde wirklich gut geguckt. Und ich mag halt dieses sehr akribische, genaue Arbeiten. Ich möchte einfach wissen, was steckt hinter dem Symptom. Und mich hat das abgenervt, nicht zu wissen, warum ist der Blutdruck jetzt hoch? Essentielle Ursache. Ja, alles unklare Ursache, unklare Äthiologie. Und es hat mich einfach geärgert. Und als ich halt mit der funktionellen Medizin in Kontakt kam, dachte ich, boah, wow, wie cool. Weil es ist ja einfach alles Biochemie. Und jetzt bin ich nicht der totale biochemische Crack, aber ich fand es trotzdem spannend, einen anderen Blick zu kriegen. Und nach der Weiterbildung habe ich halt so für mich gesagt, nee, ich will jetzt nicht nur Präventivmedizin, ich möchte kurative Medizin machen, aber kurativ ganzheitlich und präventiv und eben auch anfangen beim Kind und Jugendlichen. Und so ist das so gewachsen. Und der ausschlaggebende Punkt war, dass letztes Jahr, April, Mai, Juni, mein Frühjahrsquartal war einfach von den Zahlen her so beschissen. Ich hatte nur 880 Scheine, ja, statt 1050 oder 1100. Und das ist einfach eine Wirtschaftlichkeitsgeschichte. Wenn du nicht die Fallgruppendurchschnittszahl erreichst, dann sagt die KV, was ist denn da mit der Kettler? Unterm Fachgruppendurchschnitt, dann sinken die monatlichen Abschläge, dann frieren die halt mehr und mehr Budget ein und dann gibt's so eine Negativspirale. Und ich hatte halt einfach zu viel Zeit pro Patient gebraucht. Und dann habe ich letztes Jahr im Juli entschieden, nee, ich höre auf, ich muss da jetzt raus, weil ich möchte eine andere Medizin machen. Also ich hatte null monetäre Gedanken, null die Gedanken irgendwie, weiß ich nicht, jetzt was ganz Spezielles machen zu wollen. Ich will einfach nur gute Medizin machen. Punkt.
Also das, was eigentlich ja alle Ärzte irgendwo wollen, ehrlicherweise.
Ehrlicherweise, aber sie werden merken, alle die, die dann eben irgendwann in diesem System drin sind, die müssen halt auf die Zahlen gucken. Du musst halt schauen. Also bei mir war das Thema mit dem Wirtschaftlichkeitsbonus Labor. Ich habe dann eben das Labor gewechselt und festgestellt, man kann sehr wohl viele Laborwerte auf Kasse abnehmen. Und habe dann halt auch reichlich Blut abgenommen und ich war 9000% über meinem Wirtschaftlichkeitsbonus, aber es passiert einem nichts, wenn du es begründen kannst. Also die bestrafen dich nicht, aber alle Ärzte denken immer, sie kriegen eine Strafe. Das Einzige, was du nicht kriegst, ist dein Laborbonus von 1.000 oder 1.500 Euro. Also du kriegst nicht irgendwie eine Anzeige, dass du zu viel Blut abgenommen hast. Steht halt nur dann auf deiner Quartalsabrechnung 9.000% überschritten, ja, und dann 000 Laborbonus. Mehr passiert ja gar nicht.
Also du kriegst quasi nicht den Bonus, dass du wenig Blut abgenommen hast, dadurch die Kasse wenig Geld gekostet hast.
Ja.
Diesen Bonus, das ist ja pervers.
Nein, das ist ja genau. Du kriegst,
also wenn ich wenig Blut abnehme, verdiene ich als, das ist mir jetzt zum Beispiel auch neu, wenn ich wenig Blut abnehme, kriege ich einen Bonus von der Kasse, dass ich nur so viel gemacht habe, wie notwendig theoretisch gewesen ist.
Genau, du kannst es nachlesen. Es gibt den Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wie das heißt, da gibt es genau die Regelung Wirtschaftlichkeitsbonus-Labor. Nimmst du unter 1,50 Euro Blut ab, bekommst du den vollständigen Laborbonus. Nimmst du über 3,50 Euro ab, kriegst du keinen Bonus. Und der Bonus ist halt maximal, ich weiß, richtet sich nach der Patientenzahl und nach der Zahl der Ärzte. Das heißt, es lohnt sich schon, wenn du jetzt in einer Gemeinschaftspraxis bist, wenn du sparst, dann kannst du davon natürlich auch eine Auszubildende bezahlen oder eine MFA oder so. Also es kommt schon Geld dann in die Kasse. Aber wenn du darauf verzichtest, passiert dir ja auch nichts. Und wenn du es begründen kannst mit den Diagnosen, ja, Eisenmangel, ja, Anämie, Schilddrüsenunterfunktion. Ich kann nicht nur ein TSH abnehmen. Wenn ich nur ein TSH abnehme, fühle ich mich schlecht. Und ich wollte mich einfach nicht mehr schlecht fühlen. Und deshalb habe ich mich befreit. Und das geht eben alles so fließend ineinander über, diese ganzen Themen. Ne? Und alles, was du an Prävention machst, muss man ja dann hinten raus auch überlegen, was ist denn dann im Alter? Ne? Und wir altern ja trotzdem. Und die einen haben eine bessere Genetik als die anderen oder besseren Lebensstil als die anderen. Aber ich finde, es gehört so als Allgemeinmediziner so alle Themen dazu. Auch das Sterbethema.
Weißt du, woran du mich so ein bisschen erinnerst? Das ist jetzt so voll so, es kommt mir gerade so als Gedankengang einfach. Es gibt so Serien und Filme. Es gibt so eine Serie, die guckt meine Frau immer, die heißt Virgin River. So, dass so, das ist so, also ich würde es jetzt einfach so beschreiben wie so ein texanischer Ort, wo irgendwie 400 Leute in so einem Ort leben und es gibt halt so einen Ortsarzt, der halt alles macht und für jeden so auch die Seelsorge ist, und die Leute auch beim Sterben, der ist so der, die Vertrauensperson und der Anschrei. So erinnerst du mich gerade zu haben. Aber das ist eigentlich, ja, finde ich, voll das Verständnis eines Hausarztes.
Ja.
Und nicht der zu sein, wo man halt hingeht und nach 10 Minuten geht man mit einem Scheinchen wieder raus und kriegt die nächste Pille, sondern eigentlich ja jemand, der die Menschen auch kennt und sie eigentlich über den gesamten Lebensweg irgendwo begleitet.
Ja, und das ist auch total schön. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe in einer Gemeinschaftspraxis in Dortmund angefangen, dann habe ich mich selber in der Praxis niedergelassen und das war auch schon ganz traurig, dass ich da weggegangen bin, weil ich 2009 eine Kooperationsgemeinschaft gegründet hatte. Die war auch patentiert, die nannte sich Gepardo, Gesundheitspartner Dortmund. Und das war halt richtig cool, weil ich hatte dann Heilpraktikerinnen kennengelernt und einen Osteopathen. Da war noch eine Gyn und eine Zahnärztin mit bei. Also wir waren insgesamt 11, auch eine psychotherapeutische Heilpraktikerin. Und wir haben uns halt dann so stammtischmäßig immer einmal im Monat getroffen und haben uns die Patienten aber geschickt. Und damals war ich klassisch schulmedizinisch unterwegs. Und der Wegzug aus Dortmund bedeutete natürlich, dass ich da diese Gemeinschaft verlassen musste. Und fing dann ja in Brandenburg neu an und da kannte ich keinen, hatte kein Netzwerk, kein Krankenhaus, kannte keine Kollegen, es war schon ein bisschen schwierig und habe halt dann erstmal einfach diese große Praxis übernommen und gemacht. Aber es blieb immer dieses Gefühl, dass ich nicht ganzheitlich genug bin, ne? Und das war halt dann für mich der Punkt, warum ich mich mehr und mehr weitergebildet habe. Aber ich finde, das Traurige ist jetzt, dass ich halt viele Patienten verlassen musste. Obwohl ich ja nicht die Patienten verlassen wollte, sondern das System. Aber genau das, was du sagst, dass man über Jahre Leute kennenlernt, auch die ganzen familiären Strukturen kennt. Natürlich kann ich die jetzt nicht alle weiter betreuen. Das geht natürlich nicht. Und das ist auch etwas, wo ich mich entscheiden musste und was ich auch wirklich zugebe, was sehr traurig ist, weil ich es gerne weiter gemacht hätte. Und das ja auch die Aufgabe eines Hausarztes ist. Das ist schon schön. Und das wäre ich auch gerne in so einem kleinen texanischen Ort. Ja, ist sicherlich nicht verkehrt.
Oder im Allgäu, wie du
ganz am Anfang gesagt hast. Natürlich, ja. Oder so, das ist schon auch eine befriedigende Tätigkeit. Als ich wirklich, ich habe auch Jungs betreut, die kenne ich mit 4, ein Freund von meinem Sohn, der kam als 4-Jähriger zu mir und hatte so eine Invagination des Darms, wie so ein Darmverschluss, und untersucht, sofort ins Krankenhaus geschickt, ist operiert worden. Mittlerweile spielt er super erfolgreich Fußball und wird auch wirklich bestimmt ein großer, ne? Und wenn du die dann so aufwachsen siehst, dann denkst du dir, wow, was aus denen geworden? Und du kennst die halt, ne? Das ist, finde ich, eine super schöne Tätigkeit als Hausarzt oder Allgemeinmediziner. Aber jetzt muss ich halt sagen, das System ist eben nicht mehr das, was ich mir darunter vorstelle. Und deshalb habe ich es verlassen. Und jetzt versuche ich eben, das so zu machen, was ich für richtig halte, ne? Und dazu gehören eben alle Bereiche von Prävention bis Sterbehilfe.
Ich glaube, vielleicht nutzen die Leute, die das jetzt irgendwie bei YouTube gucken, oder ich glaube, mittlerweile kann man auch bei den ganzen Podcast-Plattformen tatsächlich kommentieren. Wir hatten ja im Vorhinein schon mal drüber geredet, ob wir eine zweite Folge machen zu diesem ganzen familienpräventiven Ansatz, dass wir da nochmal drüber reden, so systemrelevant, also schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich eine abschließende Frage. Und die ist so ein bisschen tricky, die ist eigentlich immer eine sehr ähnliche tatsächlich. Es sei denn, bevor ich die stelle, hast du noch irgendwas, was du zu diesem Thema Sterbehilfe unbedingt den Leuten mitgeben möchtest, was dir noch ganz wichtig ist, um den richtigen Kontext wiederzugeben, oder wo du auf jeden Fall sagen möchtest, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen.
Also letztendlich hoffe ich sehr, dass das möglichst viele Leute hören, die einfach jemanden kennen, der sich in so einer aussichtslosen Situation befindet. Also wirklich einfach Mut machen, tabulos darüber zu sprechen, innerhalb von Familien, unter Freunden, Ehepaare miteinander. Ich finde, man muss wissen, dass es das heute in Deutschland gibt. Natürlich gibt es die rechtlichen Auflagen, aber man kann erstmal nur ein Sterbegesuch erstellen. Da passiert auch nichts. Man kann jederzeit zurücktreten. Ist ja nicht so, dass die das Geld kriegen und dann muss man auch sterben. Aber ich finde, wir sollten unbedingt darüber tabulos reden können, weil alle reden davon, möglichst lange alt zu werden, und keiner redet davon, was passiert, wenn ich dann doch krank werde. Also ich finde, es muss in die Arztpraxen rein, es muss wirklich auch in die Familien rein, auch wenn es traurig ist. Aber ich finde, man muss darüber sprechen. Es gehört eben, wie das Geborenwerden, gehört das Sterben zu unserem Leben dazu. Und ich finde, das Beste ist, schön zu sterben.
Was heißt schön?
Ohne Schmerzen. Mhm. Und eben in dem Bewusstsein, jetzt ist mein Leben vorbei. Ich kann das wählen, ob ich ganz schwer krank bin oder nicht. Aber eben alleine sich irgendwo im Krankenhausbett zu befinden, sich zu quälen, vielleicht nicht drüber geredet zu haben. Also auch das, was du sagtest. Also ich finde auch, dass man in der Familie einfach offen sprechen muss. Auch das haben ja vielleicht, hat unsere Generation, auch deine, vielleicht schon viel besser drauf als die unserer Eltern und Großeltern, dass man sich einfach öfter das sagt, was man sich eigentlich sagen möchte. Weil wenn man dann irgendwann es sich nicht mehr sagen kann, dann ist es einfach zu spät. Also für mich ist es immer so, wenn ich meine Kinder verabschiede oder meinen Mann, dann möchte ich nicht im Streit gehen. Ja, ich möchte nicht, dass einer losfährt und man ist irgendwo nicht mehr erreichbar. Also ich glaube, das Schlimme ist das, was nicht gesagt wurde. Und deshalb muss man einfach auch manchmal über traurige Themen reden und wirklich das angehen. Also das liegt mir sehr am Herzen.
Das Traurige ist, dass es nicht gesagt wurde, ja.
Ja.
Ja, meine Frau hat auch immer so eine Regel, die sagt, ja, es wird nicht ins Bett gegangen, wenn sich gestritten wird, bevor man sich nicht wieder vertragen hat. Während man sich streitet, denke ich immer, das ist die absurd bescheuertste Regel, die es gibt. Aber wenn man sich dann wieder beruhigt hat, dann weiß man schon, klar, wenn man sich jetzt verlässt und man geht irgendwo, 3 Tage reist man irgendwo hin, kann natürlich viel mehr passieren, als wenn man einfach nur ins Bett geht.
Mhm.
Aber trotzdem, ich glaube, wir reden viel zu wenig über die unangenehmen Dinge, da bin ich komplett bei dir. Und es wäre halt viel angenehmer, wenn unangenehme Dinge gar nicht unangenehm wären, sondern wenn es so gar keine Tabuthemen eigentlich gäbe, sondern man über alles reden könnte, was einen halt bewegt oder was einem halt wichtig ist.
Ja, und dafür sind wir ja auch Ärzte geworden. Weißt du, also es ist ja auch genau, guck doch in welche Fachrichtung. Also ich finde halt, das Entscheidende ist, dass die Generationen jetzt nach uns, auch die jetzt Medizin studieren, dass die lernen, darüber zu sprechen. Ich meine, die sind ja alle noch unerfahren, aber wenn man wirklich lernt, über den Tod zu reden, ja, bis du ihn dann als junger Student das erste Mal miterlebst, ne, und auch irgendwie berührt und ja, irgendwie, ja, erstmal übermannt bist von deinen Gefühlen, weil du kannst das ja nicht im Vorfeld dir nicht vorstellen, welche Gefühle du haben wirst. Aber wenn wir zumindest mal so ein Seminar hätten im Studium, Sterbehilfe oder redet mal übers Sterben, wie geht ihr damit um? Ja, da werden ja schon viele fürchterlich baden gehen, weil sie gar nicht jemals in ihrem Leben damit konfrontiert wurden. Aber alle die jetzt, die noch Großeltern haben, ja, ich kann nur den Appell stellen, geht zu euren Großeltern und sprecht nochmal, erkundigt euch, wie ihr Leben war. Also ich glaube auch, dass viele sich gar nicht interessieren für das Leben ihrer Großeltern oder Eltern und gar nichts wissen, wie die gefühlt haben, als sie jung waren und was die für einen Lebensweg beschritten haben. Also ich finde immer, in dem Moment, wo einer stirbt, dann sind immer alle traurig. Aber wenn man mal ehrlich ist und danach fragen würde, wie hast du den Menschen gekannt? Kanntest du deinen Opa? Kanntest du deine Oma? Weißt du, wofür die mal gebrannt haben? Und was hatten die für berufliche Schwierigkeiten? Und was hatten die zu managen? Ne? Also ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Message ist. Nicht nur dieses Thema Sterbehilfe, sondern auch das Bewusstsein zu schärfen, sich um die Menschen zu kümmern und sich zu interessieren, solange sie noch da sind. Ne, weil wir sind alle so in unserer Bubble und machen so viel mit unseren Jobs und fragen so wenig, wie geht's euch eigentlich? Ne, und ich glaube, sich da mal diese Stunde Zeit zu nehmen und nochmal zu sprechen, das ist so wichtig.
Ist ja auch so eine, ist ja oft so eine rhetorische Frage, wie geht's dir, ne?
Ja, klar. Ja, aber zu sagen, jetzt setze ich mich mal mit der Oma hin und frag mal, du, wärst du vielleicht gerne berufstätig gewesen? Oder wenn du berufstätig warst, wie waren das und was hattest denn du für Schwierigkeiten? Komm, Oma, erzähl doch mal. Ne, also sich wirklich zu widmen jemanden, ne, weil wenn sie gestorben sind, dann können wir sie nicht mehr fragen. Aber ich glaube, dass gerade die älteren Generationen sich auch viel mehr zurücknehmen. Wir sind immer so präsent, ne? Wir sind ganz anders, wachsen wir jetzt auf. Und ich sehe es ja auch eben bei meinen Kindern, ne? Gerade dieses Social-Media-Affine, die stellen sich viel mehr zur Schau. Das haben unsere Großeltern und Eltern nicht getan. Aber die haben auch alle eine Geschichte. Und die Frage ist ja, welche Geschichte könnten sie uns erzählen? Ne? Und da ist so viel, was wir vielleicht auch gar nicht wissen, weil wir uns nie dafür interessiert haben. Und in dem Zusammenhang kann man ja auch mal fragen, du bist jetzt 80, hast du dir darüber Gedanken gemacht, wenn du mal stirbst, wie willst du sterben? Ja, soll dich das übermannen oder willst du selbstbestimmt sterben? Also ich finde, bei allen über 80 ist das ein total legitimes Thema, aber es wäre auch mal ein Thema für so einen Abend unter Freunden, ja. Ich meine, es ist vielleicht ein Stimmungskiller ein bisschen, aber.
Boah, ich fand das mega spannend, wenn mich das jemand fragen würde, glaube ich, in so einer Freundesrunde oder. Also ich wüsste zwar nicht, was ich jetzt antworten würde, aber ich glaube, das ist so, und das ist so jetzt rein persönlich aus meiner Erfahrung, aber wir führen, und das turnt mich zum Beispiel total ab, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich den Podcast mache. Also jetzt nicht jeder, der mich kennt und mit mir befreundet ist, jetzt davon ausgehen, ich meine, alle Freunde teilen mich ab, das meine ich nicht. Aber wir führen so sinnlose Gespräche auf. Das ist so, wir reden so über so sinnlose Dinge und über irgendwelche Dinge, die am Ende gar nichts mit den relevanten Themen zu tun haben. Und klar kann man das mal machen, das gibt einem mega Entspannung, da kann man sich fallen lassen und so. Ich brauche jetzt auch nicht jeden Abend das diebste Gespräch der Welt. Aber ich glaube schon, dass die Gespräche, die wir heutzutage führen, deutlich belangloser geworden sind, als das früher mal der Fall gewesen ist tatsächlich. Und das würde ich jetzt auch in meiner Generation sagen. Es hängt natürlich total davon ab, mit wem du dich am Ende umgibst, und das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn ich in der Runde sitzen würde und das würde jemand fragen, ich finde das gar keinen Stimmungskiller, sondern ich finde das voll, mich würde das total krass zum Nachdenken anregen und ich fände das super angenehm. Nicht, weil ich dann denken würde, so, boah, endlich fragt mich mal jemand, wie ich sterben will, sondern weil mich das zum Nachdenken anregen würde und weil mich das dazu anregen würde, etwas zu hinterfragen, etwas weiterzuentwickeln. Und ich glaube schon, dass einem das langfristig irgendwann später auch Ruhe gibt, weil man weiß, wie man sich das vorstellt. Weil wenn man sich halt erst mit 95 in einer Notsituation darüber Gedanken macht, weiß nicht, ob das das Gleiche ist, wie wenn man einen Plan mit gewissen Dingen verfolgt. Und wir verfolgen ja schon einen Plan mit positiven Dingen und der Tod ist irgendwie immer so ein negativ geframedes Ding irgendwo, ja. Hätte ich jetzt vor der Folge wahrscheinlich auch gesagt, dass ich gar nicht weiß, ob ich so richtig darüber reden will. Ich bin jemand, der total offen ist. Also ich hätte mich davor nicht verweigert, so. Aber ich habe auch noch nie so offen mit jemandem über das Thema geredet, so, ja. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es einfach vielen Leuten so, dass das so ein Tabu, also ist ja kein Tabuthema, aber so ein Thema, über das man irgendwie einfach nicht redet. So, weil, keine Ahnung, also das ist irgendwie so, ich habe immer so, wenn ich über die, ist jetzt ganz abstrakt und hat gar nichts mit Medizin und so zu tun, aber das ist, wenn diese Themen oder wenn sowas auf den Tisch kommt, dann frage ich mich immer, warum wir überhaupt hier sind. Also das so, und dann entsteht plötzlich so ein Knoten in meinem Kopf, das so, also wir sind irgendwie auf der Welt, irgendwie sterben wir am Ende, aber irgendwie nutzen wir das Leben gar nicht so richtig, aber irgendwie auch, verstehst du? Also das ist irgendwie so, das ist gar nicht so richtig klar, wenn man drüber nachdenkt. Und es gibt auch keine richtige und keine falsche Antwort. So, und das macht's aber total spannend, über sowas zu diskutieren und zu reden, finde ich.
Also ich glaube ganz ehrlich, dass das Problem der heutigen Zeit tatsächlich ist, dass wir zu sehr im Außen leben. Also wir von außen sehr gefüllt werden. Also ich kann das ja immer nur sehen, indem ich meine Kinder beobachte und eben jetzt, wo ich ja nun 55 Jahre alt geworden bin, mir überlegt habe, krass, wie war ich denn mit 13? Ne? Klar, ich war da auch an Jungs interessiert, so wie meine 13-Jährige ist, aber wir waren trotzdem nicht so krass von außen gesättigt, ne, weil die ja nun ständig ins Handy gucken.
Boah,
ständig...
da hat man sich noch Briefe geschrieben.
Ja, meine erste große Liebe. Wir haben Briefe geschrieben und haben dann aus Surfzeitschriften irgendwelche super coolen Umschläge gebastelt und so und waren immer froh, wenn der dann endlich im Briefkasten lag. Also wir haben ganz andere Dinge gemacht. Heutzutage ist es halt total schnell alles und es ist eben so sättigend. Also die sind einfach vom Kopf her satt. Also egal, ob mein Sohn sich da irgendwie NFL ständig reinzieht oder Fußballspiele oder meine kleine Tochter Serien. Aber wie wollen wir denn überhaupt auf solche Themen kommen, Timo, wenn wir gar nicht Langeweile kennen, wenn wir gar nicht das kennen, uns echt mal hinzusetzen und überhaupt auf unsere innere Stimme zu hören? Also wir müssen ja erstmal in diese Langeweile kommen, damit wir irgendwie uns selber hören. Und bei meinen Kindern kann ich sagen und auch bei vielen anderen, die hören sich gar nicht. Weil ständig Snapchat, hier der nächste Snap, da das nächste TikTok-Video. Also die inneren Stimmen sind nicht mehr da. Und deshalb können die auch nur oberflächlich miteinander über Fake Lashes oder irgendwelchen anderen Scheiß reden und können überhaupt nicht mal in sich hineinspüren, was bewegt sie. Ich wirklich merke das. Also ich kann wirklich das erkennen an dieser Generation, dass das ein Riesenthema ist, was mir auch echt am Herzen liegt. Weil ich finde, wir müssen ja auf irgendwelche Gesprächsthemen mal kommen. Weil mich persönlich langweilt alles andere. Also ich möchte immer irgendwie eher so ein Deep Talk, jetzt auch nicht immer, aber ich möchte mal wissen, worüber andere Menschen eigentlich nachdenken, was die bewegt. Und wenn ich dann irgendwie so, ja, hast du das neue Auto gekauft oder da, bla bla, dann finde ich das langweilig. Und gerade in einer Zeit, wo Longevity gehypt wird, wo man Biohacking-Methoden hat, wo man alles versucht, irgendwie das Leben zu verlängern. Also ich finde es ja super auch spannend hier mit den Peptiden. Habe ja deinen Podcast. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe hier mit Iron Mike. Ich finde es total spannend. Ja? Also man kann alles neu ausprobieren. Und das finde ich, kann ich auch noch mit 55. Ja, und das möchte ich auch gerne ausprobieren. Gleichwohl möchte ich aber auch die andere Seite der Medaille besprechen. Nämlich, warum tue ich das? Was möchte ich erreichen? Ja, und was bedeutet das für mich im Alterungsprozess? Und wo möchte ich denn stehen jetzt in 5 Jahren, in 10 Jahren oder wenn ich 80 bin? Wie sehe ich mich denn dann als Oma? Ne? Und was ist denn, wenn ich dann plötzlich auch so alt bin und merke, ich kann dies oder jenes nicht mehr tun? Also ich sehe es bei meiner Mama, ne, die wirklich jetzt lange Monate so rumgekränkelt hat, aber jetzt ist sie wieder irgendwie am Start und macht da ihren Sport und freut sich, wenn sie ihre Runden schafft. Aber man wird eben im Alter auch schneller erschöpft. Da kannst du tun, was du willst. Du alterst. Ne? Und in den 80er Jahren gab es einen coolen Film, weiß nicht, wahrscheinlich, du kennst den nicht, du bist zu jung, Flatliners.
Doch, klar, Remake. Den haben wir der Uni geguckt.
Ja, aber den Original mit Julia Roberts, ja. War das Remake.
Nee, den ganz alten Film haben wir der Uni geguckt.
Ja, und ich habe den damals auch gesehen, also das war ja noch, ich glaube, wann habe ich angefangen zu studieren, lass mich lügen, 91. Also er war davor oder gerade so um diese Zeit und Kiefer Sutherland fand ich unheimlich sexy. Und da war ja irgendwie dieser Spruch, heute ist ein schöner Tag zu sterben. Und das hat mich immer begleitet. Und jetzt kriege ich Gänsehaut. Und das hat mich auch begleitet, wenn ich in den Nachtdiensten dann die Totenschau gemacht habe und am nächsten Morgen dann auch rausging und gedacht habe, war das jetzt eine schöne Nacht zum Sterben für diesenjenigen Menschen? Also es ist schon, ein tiefes Gespräch. Und das ist schon etwas, worüber man sich einfach mit seinen Kollegen ärztlicherseits oder mit seinen Freunden im privaten Umfeld mal austauschen sollte, weil das steht uns allen irgendwann bevor. Und ich glaube, wenn man zumindest mal drüber geredet hat, auch wenigstens mit seiner Partnerin oder seinem Partner, ist das etwas, was auch zusammenschweißt, ne? Auch wenn du natürlich in der Situation dann wahrscheinlich trotzdem völlig überfordert bist. Aber ich muss darüber reden. Meine Kinder sagen immer, Mama, hör auf, ich will das jetzt nicht hören. Mama, du lebst noch ganz lange. Und ich sage immer, du, das weiß man ja nicht. Aber ich finde, zu Lebzeiten das mal angesprochen zu haben, sehr wichtig. Und ich würde mir das so wünschen für die jüngere Generation, dass die auch endlich mal ein bisschen aufwachen. Und das hat ja mit dem großen ganzen System auch zu tun. Ja, ich meine, warum kriegt Deutschland das nicht hin, so wie Australien, dass man da wirklich mal irgendwie TikTok und so erst ab 16 macht, dann machen sie halbseidene Sachen ab 14. Aber in Wahrheit ist diese Generation, und da spreche ich über die Generation meiner 13-Jährigen, die sind echt versaut. Die sind versaut durch dieses unendliche sich befüllen mit irgendwelchem Schrott. Ne? Und da hatten wir es, auch du wahrscheinlich in deiner Jugend, viel einfacher. Ja, und
ich hatte gar kein Handy am Anfang.
Nee, gar nicht, ja. Und davor müsst ihr eure Tochter auch unbedingt schützen. Aber das wird ist eh ein Selbstläufer irgendwann. Ne? Und ich finde, man braucht wenigstens so seinen Inner Circle, wo man auch mal sagt, jetzt hier sprechen wir mal über ganz neue Themen.
Ne? Ich glaube, wir haben ja ganz viel über neue Themen geredet heute. Also für mich war das super, super wichtig und absolut wertvoll. Mir kommt da dieses ganze Optimierungsthema total fehl am Platze gefühlt gerade vor, aber für mich super gut und das war ja auch das, was ich mir darunter erhofft habe, da in eine andere Sphäre so ein bisschen einsteigen zu können und den Leuten auch was mitgeben wollen. Und das machen wir jetzt auch. Mhm. Das bedeutet, du stellst dir jetzt vor, dass die Aufnahme nicht geklappt hat. Der Ton ist gelöscht, das Video ist gelöscht, das ist alles weg. Ha. Und du hast jetzt nur eine Minute Zeit, den Leuten die zwei wichtigsten Dinge mitzugeben, damit sie für sich dieses Thema Sterbehilfe vielleicht irgendwie ein bisschen einordnen können. Was das zu dem Thema ist, ist komplett dir überlassen. Aber du hast nur eine Minute Zeit.
Dann würde ich sagen, liebe alle, denkt dran, unser Leben ist endlich. Und im besten Fall möchte ich, dass ihr alle würdevoll sterben könnt, so wie ihr euch das vorstellt. Denkt daran, auch in Deutschland gibt es seit 2020 die Sterbehilfe über bestimmte Vereine. Einen davon kann ich nennen, das ist die Dignitas. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Aber wenn ihr erkrankt seid, wenn ihr keine Hoffnung mehr in diesem Leben habt, wenn ihr so geplagt seid, dass es eben nicht mehr würdevoll ist, das Leben, dann wendet euch an diese Vereine. Liebe Angehörige, sprecht miteinander über das Thema Tod und Sterben. Ja, das ist was anderes als Palliativmedizin. Die ist genauso wichtig. Überhaupt die Rundumbegleitung ist wichtig in diesem Leben. Aber macht euch frühzeitig Gedanken. Und das andere Thema Selbstoptimierung ist auch wichtig. Gebt euch Mühe, gesund zu sein. Ja, bildet euch und seid neugierig und versucht, euren Körper als ein Geschenk zu sehen. Das Leben ist ein Geschenk. Aber das Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Und auf beides sollte man sich vorbereiten und sich dafür interessieren.
Claudia, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke,
aus Berlin extra nach Köln gekommen bist. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja bestimmt noch ein zweites Mal wieder. Kommentiert das gerne fleißig drunter. Wir verlinken natürlich sowieso alles, Praxis, Social Media und Co. Also auf jeden Fall solltet ihr euch das Ganze bei Claudia mal anschauen. Und die letzten Worte gehören dir.
Ich danke dir. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe ja dir schon gesagt, vor 2 Jahren immer fleißig den Podcast gehört. Na, immer eigentlich, aber da fing das Ganze an. Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte und auch über dieses ganz besondere Thema mal sprechen durfte, weil das auch wirklich ein wichtiges Herzensthema von mir ist. Und ja, gerne machen wir nochmal was Neues. Freue ich mich. Freue mich dann, dich bald wiederzusehen. Im Juni.
Im Juni, genau. Wunderbar. Also, dann bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao.